Cinephile, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephile-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, das dynamischste Duo der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Make some noise, frohes Neues. Peter, was geht ab?
Frohes Neues, kein Lärm. Das schadet nur den Tieren.
Ne, Neues, die Stadt.
Hier ach in der Nähe. So. Neues. Ja, was ist denn da neu?
Das ist froh, frohes Neues.
Ach so, verstehe.
Ja, ich sag das jetzt auch 3 Monate am Stück, jeden, den ich sehe und auch mehrfach den Leuten. Frohes neues Jahr. Habt ihr alle schöne, geile neue Vorsätze? Trinkt ihr nicht mehr? Geht ihr jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio? Oh, das ist so schlimm jetzt. Erste Woche, Januar. Der komplette Januar wird jetzt so mega ätzend im Fitnessstudio.
Das glaube ich. Das ist ja auch der erste Januar, den ich mitmachen werde.
Leute wie du, ihr seid schuld.
Nee.
Dass ich dann nicht hier hingehe, ne? Und dann höre ich nämlich komplett auf und dann werde ich noch fetter, als ich bin. Und dann seid ihr nämlich alle schuld, dass ich so dick bin.
Und dann kriegen das auch alle zu hören. Das stimmt.
Ja, selbstverständlich. Ja, ich bin ja, das sind immer die anderen schuld. Das ist ja wohl vollkommen klar.
Ja, aber jetzt mal ganz kurz Rewind. Sagst du nicht immer frohe Ostern?
Zum Geburtstag des Herrn?
Ja.
Zum Geburtstag von Jesus Christus. Frohe Ostern. Ja. Das wäre pietätlos. Das wäre überhaupt nicht mein Stil.
Ich wollte gerade sagen, stimmt. Habe ich dich mit irgendjemandem verwechselt? Ich weiß nicht mehr mit wem, aber hast du vollkommen recht.
Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet. Wir haben ja ganz viele Specials für euch gehabt und haben sie immer noch online. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das Weihnachtsspecial mit Thilo zu gucken, könnt ihr das noch machen. Wir haben ein Happy Festivals Video rausgebracht und natürlich die Jahresrückblicke.
Mhm.
Sprich 3 Videos zu den besten, schlechtesten Überraschungen und Enttäuschungen des Filmjahres 2023.
Da wird aber noch einiges folgen. Ne, so in den nächsten Wochen, weil so ein paar Sachen ja noch nachgeholt wurden, beziehungsweise ein paar Filme in Deutschland dann vielleicht dann auch eher später gestartet sind oder wir halt im Dezember noch nicht gucken konnten und dann halt jetzt im Januar nachliefern werden.
Das ist in der Tat korrekt. Der Dezember war natürlich wie immer stressig. Ne? Natürlich viele Weihnachtsgeschenke kaufen und
besonders für die Patrons.
Glühwein trinken am Weihnachtsmarkt. Nein, natürlich. Und unsere Patrons haben wunderbare Weihnachtsgeschenke bekommen, über die sie sich auch gefreut haben. Also es lohnt sich definitiv ein Patreon-Abo abzuschließen, auch im neuen Jahr noch.
Das sehen wir vor allem am heutigen Patreon-Pick.
Ja, stimmt. Da ist sowas für dich dabei. Kleines Foreshadowing. Aber zum Thema Rewind, gehen wir nochmal kurz zurück zu den Weihnachtstagen. Da habe ich nämlich ein paar Filme geguckt, über die ich jetzt gar nicht so viel sprechen möchte.
Ja, ich bin gespannt, ob du das schaffst.
Ja, ich habe einen Film entdeckt, über den können wir vielleicht dann in diesem Jahr zu Weihnachten dann nochmal sprechen. Der heißt Klaus, ist ein Netflix-Film aus dem Jahr 2019 und ein Animationsfilm aus Spanien.
Aus Spanien?
Ja, aus Spanien.
Cool.
Ganz schlechte Vorzeichen, diese ganzen Sachen. Aber eine wirkliche Überraschung. Habe ich nicht mit gerechnet. Hat uns den Vorweihnachtsabend auf jeden Fall sehr versüßt, der Film. Aber das ist dann was für das Weihnachtsspecial 24.
Aha.
Endlich, nach ewigen Zeiten, habe ich mal die Feuerzangenbowle nochmal geguckt.
Ja, schön. Heinz Rühmann.
Richtig, mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1944. 40 ist es, glaube ich.
Alter Schwede, ist das lange her.
Ja, ja, also so lange habe ich den auch nicht mehr gesehen. Ich habe den damals halt
so gesehen. Ja, 1945 hast du es gesehen.
Richtig, richtig. Sehr starker Film, der die Schule feiert.
High school sucks, everything sucks.
Er ist eigentlich eine Hommage an die Schulzeit und das, was man so halt mit den Mitschülern und Mitschülerinnen so erlebt und dann halt Späßchen, die man sich mit den Lehrern erlaubt und so weiter. So die schönen Seiten und Zeiten der Schule. Und ganz vergessen, wie lustig der wirklich ist. Also der ist heute noch wirklich lustig und Heinz Rühmann ist halt großartig. Mhm. Vor allem, wenn er da gegen Ende den Lehrer mimt. Ist schon ein sehr, sehr cooler Film.
Ja, wir haben den tatsächlich damals im Studium, also ich habe ja mal einige Jahre Chemie studiert, haben wir den jedes Jahr an Weihnachten tatsächlich auch geguckt. Halt zu Glühwein etc. Ne?
Nicht zu Feuerzangenbowle.
Hast du nicht Feuerzangenbowle gesagt?
Ja, aber du hast gesagt, ihr habt den zu Glühwein geguckt.
Ach so.
Aber das wäre doch total passend, dabei Feuerzangenbowle zu trinken.
Nee, Feuerzangenbowle haben wir tatsächlich auch immer gemacht. Aber es war ein schönes Ritual.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein schönes Ritual ist natürlich auch an Weihnachten, solange sie noch da sind, zu den Eltern zu fahren. Und dann hängen wir da immer ab. Ne? Da gibt es immer lecker Essen und so. Ne? Und dann halt so der übliche Familien Wahnsinn, der da auf einen wartet. Und auch bei meinen Eltern läuft halt den ganzen Tag der Fernseher. Und halt auch das Fernsehprogramm. Das, was bei uns schon lange nicht mehr läuft. Lineares Fernsehen.
Kenne ich nicht.
Ja, das ist sehr interessant, weil ich dann mal so gucken kann, was da so läuft und was halt alte Menschen so für Sachen im Fernsehen gucken.
Scheiße wahrscheinlich.
Ja, pass auf, da lief ein Film, den kann man sogar bei Letterboxd finden und da habe ich ihn auch gelockt.
Okay.
Das ist ein deutscher Film. Das ist ein Fernsehfilm von der ARD. Also die ARD hat den inszeniert, wenn man das so nennen darf.
Mhm.
aus dem Jahr 2021. Der heißt Wenn das fünfte Lichtlein brennt.
Aha.
Bei Letterboxd unter dem Titel Christmas on the Runway zu finden. Das ist anscheinend der internationale Titel.
Mhm.
Und in der Fernsehzeitung, ja, meine Eltern besitzen auch so etwas noch. Können sich die Jüngeren gar nicht mehr vorstellen. Auf jeden Fall stand da drin Weihnachtskomödie.
Okay, das ist wahrscheinlich dann irreführend.
Ja, ich sag mal Folgendes. Also es geht darum, dass bei so einem Schneesturm so unsere ganzen Protagonisten, diese ganzen Charaktere da, die werden da eingeschlossen im Terminal und dürfen das halt nicht verlassen.
Mhm.
Und dann entspinnen sich da verschiedene Dramen. Also ich betone nochmal, es ist eine Komödie. Eine deutsche Komödie. Also das, was die Deutschen so als lustig empfinden. Ja, ist so zum Beispiel, da ist ein älterer Herr, der hat einen Gehirntumor.
Oh.
Sagt das aber seiner Frau nicht. Ne, hält das geheim vor ihr und der verliert dann seine Medikamente und ja, ist dann kurz vorm Abnippeln.
Mhm.
Ne, und ist kurz davor zu sterben und hat viele Schmerzen und wird ohnmächtig. Das ist also was eine Komödie des ersten deutschen Fernsehens. Ja. Dann der andere Kollege, so ein Business-Typ, der kommt von einem Geschäftstrip wieder und hat seine Frau betrogen mit seiner Geschäftspartnerin, seiner Assistentin. Und was er nicht weiß, die Frau holt ihn mit den Kindern halt da ab am Flughafen. Surprise, surprise, gibt es die große Überraschung. Was passiert, da die Frau ja nett ist und so, ne, lädt sie dann auch die Assistentin ein, mit ins Hotel zu kommen. Und die bleiben alle in einem Zimmer.
Aha.
Komödie, sage ich nur. Ja, also wir haben hier Ehebruch, wir haben Gehirntumor. Dann noch irgendwie so einen Obdachlosen.
Alles, was die Stimmung hebt.
Das ist, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen so als unter Komödie versteht.
Mhm.
Naja, also auf jeden Fall ein ganz peinlicher, kitschiger, bescheuerter Film. Will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen.
Mhm.
Ich würde das mindestens als Drama bezeichnen. Steht aber hier auch nicht, ne? Bei Letterboxd, da steht auch was anderes.
Ja.
Ja, Genre. Unter Genre steht Comedy, Romance, TV-Movie. Also da steht auch nichts von Drama.
Okay.
Und dann am nächsten Tag lief dann tagsüber das Traumschiff.
Schön.
Auch wieder so mit so Themen, so die eine ist halt unsterblich krank. Okay. Nicht unsterblich krank, so halt hat Krebs im finalen Stadium.
Oh.
Und ich denke so, was ist denn im deutschen Fernsehen los? Warum geht es da eigentlich immer um Tod, Verderben, Krebs? Was ist denn da los?
Wir sind eine überalterte Gesellschaft.
Also ganz ehrlich, wir haben das doch im Alltag schon, diese Themen. Warum, wenn ich dann das Traumschiff gucke, dann muss ich da wieder irgendwie so Krebspatienten im Endstadium, die übrigens alle nicht ansatzweise so aussehen, ne? Die sind alle top gestylt, frisiert und sind fit wie ein Turnschuh, ne? Aber ich weiß nicht, was da los ist, ne? Also läuft auf jeden Fall sehr, sehr viel Scheiße. Dann freut man sich auch wieder, dann nach Hause zu fahren und das dann nicht mehr zu sehen.
Mhm.
Naja, das wollte ich nur gesagt haben. Ich habe aber noch einen anderen Weihnachtsfilm geguckt, der ist aktuell. Und das ist Wanker. Entschuldigen Sie, ich habe mich versprochen.
Ich verzeih Ihnen.
Den habe ich auch jetzt nicht ganz freiwillig geschaut. Das war das Weihnachtsgeschenk für meinen Neffen.
Mhm.
Der hat sich gewünscht, mit seinem liebsten Onkel natürlich ins Kino mal zu gehen, weil der Onkel ja so filmverrückt ist. Und wir haben das auch vorher schon mal gemacht, ne? Waren hier Marvel-Filme und so weiter und so fort. Und dann hat er sich gewünscht, den Wonka zu gucken.
Oh.
Habe ich gedacht, ja gut, ne? Machen wir, ist ja kein Problem. Ich kenne ja auch die Verfilmungen davor. Also Billy Wilder ist schon ewig lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber den von Tim Burton, den habe ich ein paar Mal gesehen. Das ist, wenn man es so will, vielleicht ein Guilty Pleasure oder so. Keine Ahnung.
Okay, ich habe den, glaube ich, nicht gesehen.
Nie? Von Tim Burton?
Ich meine, ich habe keinen einzigen Wonka-Film bis jetzt gesehen.
Okay.
Dass der eigentlich eher eine fiese Figur darstellt, das weiß ich.
Ja, ursprünglich, also Charlie und die Schokoladenfabrik, das ist eine Geschichte von Roald Dahl.
Mhm.
Ne, über den hatten wir vor kurzem auch schon mal gesprochen, im Zusammenhang mit den Wes Anderson-Filmen, Kurzfilmen, die er gebracht hat.
Mhm.
Der diese Geschichten auch geschrieben hat. Da geht es darum, dass Charlie, ein kleiner armer Junge, der findet ein goldenes Ticket in so einer Schokolade, genau wie eine Handvoll anderer Kinder, die kommen alle mit ihren Eltern dahin und gucken dann diese Schokoladenfabrik von Willy Wonka an. Das ist halt so ein weirder Typ, der dann ja, diese Kinder da teilweise auf bestialische Art verschwinden lässt, ja, und hat da Hilfe von diesen Oompa Loompas. Das sind so kleinwüchsige Wesen, die alle gleich aussehen und ihm da helfen, die da, glaube ich, ich hoffe, die sind angestellt und haben auf jeden Fall irgendwie einen steuerpflichtigen Job da oder so. Ich weiß es nicht genau, ne? Oder sie sind halt 450 Euro. Nee, was ist das mittlerweile?
Dieses Jahr 538.
538 Euro Kraft oder so, keine Ahnung. Oder sind Sklaven. Man weiß es nicht, das wird nie so genau gesagt.
Mhm.
Auf jeden Fall, ja. Ist so ein weirder Typ, der dann diesen verzogenen Kindern und vor allem ihren Eltern dann dadurch eine Lektion erteilt. Und jetzt kommt Wonka, ein Fantasy-Film mit Musical-Elementen, sag ich mal. Und das ist die Vorgeschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ein Prequel.
Ja, sozusagen ein Prequel.
Mhm.
Also inszeniert hat das der Paul König, Paul King. Der hat auch unter anderem hier Paddington und Paddington 2 inszeniert.
Ah, okay, die sollen ja ganz cool sein.
Die sollen total geil sein. Jeder Filmfan sagt immer, Paddington, oh, das ist das Beste seit geschnitten Brot. Das ist, ja, es gibt nichts Geileres. ist besser als Sex, Paddington 2, ist so geil. Kann sein, keine Ahnung, habe ich nie gesehen.
Besser als Sex, kann sein?
Sagen sie alle, sagen sie alle.
Nee, du sagst, kann sein.
Kommt drauf an, mit wem halt, ne?
Ja, gut, okay.
Kommt immer drauf an. Und hier ist es so, dass nach Billy Wilder und Johnny Depp spielt jetzt Timothée Chalamet. He's in everything.
Mhm. Aber er ist auch eine coole Sau.
Den Willy Wonka, ja, das ist so wie mit Chris Hemsworth, ne? Das ist diese Leute, die, man muss sie eigentlich hassen, ne? Gut aussehen, sympathisch, nett dazu, erfolgreich, also können gut schauspielern. Dann sind die auch noch, haben privat irgendwie keinen Dreck am Stecken oder zumindest nichts, was man weiß. Also muss man hassen einfach. Mhm. Verabscheuenswert. Und das ist halt so, dass der endlich jetzt den Willy Wonka mal mimen darf und zwar in einer jüngeren Version. Mhm. Wir sehen das also alles, bevor er seine Schokoladen verbringt. Hat.
Aha, das heißt, er wird jetzt erst Mogul.
Ja, er ist schon Schokolatier und im Eröffnungssong, das Problem ist, ich musste auch leider den Film auf Deutsch gucken.
Wurde auf Deutsch gesungen?
Ja, die haben auf Deutsch gesungen.
Ach krass. Mhm. Okay, weil das kenne ich tatsächlich eher so, dass sie zumindest die Lieder im Original belassen und das dann deutsch untertiteln.
Ja, das ist in der Version, die ich gesehen habe, auf jeden Fall nicht der Fall.
Das ist schade, weil zumindest singen fände ich Originalstimme schon wichtig, weil die Synchronsprecher in der Regel jetzt ja nicht unbedingt auch versierte Sänger sind.
Ja, es ist auch schade, weil, also mein Neffe ist 16, der wird 17. Mhm. Wenn man mit ihm spricht und er stimmt dir zu, dann sagt er safe. Mhm. Und der geht auch nicht ins Fitnessstudio, er geht ins Gym. Benutzt halt sehr viele englische Begriffe. Aber wenn ich frage, können wir den Film in Originalsprache gucken, dann sagt er, oh, auf Englisch? Ah, nee, lieber doch nicht.
Verstehe ich nicht.
Das ist für mich wirklich, ja,
schwierig.
Ja, da fehlen mir wirklich dann die Worte. Zusammenhänge. Und dann denke ich mir so, was soll das? Da habe ich dann die filmische Früherziehung dann doch verpasst.
Ja, hättest du dir mehr Mühe geben sollen.
Ich habe so viel getan, wie in meiner Macht stand. Ja, ich habe ihm möglichst früh eine Nirvana-CD geschenkt und so. Ja, ihn versucht, mit cooler Musik in Verbindung zu bringen. Das hat nichts gebracht. Fußball, Basketball hat nichts gebracht. Er ist Handballer. Was soll ich machen? Ich habe ihm früh Spider-Man und Batman-Hefte auf Englisch geschenkt und irgendwie Filme und so. Und naja, aber er ist ein super cooler Typ. Ich liebe ihn sehr, trotz seiner ganzen Verfehlungen.
Also ich glaube, das ist schon sinnvoll, Handball eher zu spielen. Also da hast du, glaube ich, größere Aussichten, irgendwie auch erfolgreich mitzuwerden, wenn er Ambitionen, sag ich mal, hat. Also schwieriger im Basketball irgendwie Fuß zu fassen.
Ja, wenn ich ihn trainiere, wenn ich mit ihm da zocke und so, dann...
Ja, dann erst recht.
Kann er, ja, stimmt. Ja. Dann wird das erst recht nichts. Mhm. Ja, okay, der Film fängt schon mal an, direkt mal mit einem Lied, ne?
Ekelhaft.
Mein Neffe wusste das halt auch nicht, ne? Und also. Ich auch so, ey, ganz ehrlich, Musicals sind nicht so mein Ding, ne? Mhm. Zum Glück, der Film geht fast 2 Stunden. Es sind, glaube ich, nur 5 Musiknummern drin.
Okay, gut, das geht ja noch.
Und die gehen in Ordnung, ist jetzt nicht so schlimm, ne?
So ein bisschen wie Anna und die Apokalypse, weil da war es ja auch nicht so ausufernd.
Ja, so, ist ein guter Vergleich. Mhm. Aber das ist halt auch ein Zombie-Film, da habe ich schon mal ein ganz anderes Interesse
dran. Ja, klar.
Ja. Ich mag auch hier diese gemütliche Winterwelt, die sie in diesem kleinen Dörfchen da oder Städtchen geschaffen haben, natürlich per Computer, in dem Willy Wonka dann ankommt. Im ersten Lied wird er schon so als spendabler Mensch gezeigt, der vor Nächstenliebe nur so strotzt, also das komplette Gegenteil ist von dem, was er eigentlich ist. Hm. Also in den Geschichten, die man so kennt bisher. Hm. Das hat mich ein bisschen irritiert. Aber gut, ne, muss man damit arbeiten. Ja. Er hat dann keine Kohle, bleibt dann aber in so einer Pension, in so einer Art Hotel, keine Ahnung, die geführt wird von Olivia Colman.
Oh.
Die spielt da so eine ganz fiese Hexe.
Passt.
Die ihn linkt, weil er das Kleingedruckte nicht liest, wenn er unterschreibt. Und es sollte eigentlich nur so ein Schickel, oder wie heißt das? Shekel, also ein so ein Silbertaler kosten die Nacht, aber er muss noch ganz viele extra Kosten zahlen, sodass am Ende 10.000 sind.
Ein Schilling.
Irgendwie sowas. Und er verdient leider nichts mit der Schokolade, weil die Polizei ihm immer einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Also wird er da zur Zwangsarbeit verdonnert. Das Problem ist nämlich, dass es gibt so 3 Schokolatiers, die so zusammen ein Monopol bilden, mhm, also ein Schokoladenkartell sind im Prinzip. Also man könnte den Film auch Willy Wonka und das Schokoladenkartell nennen. Die haben die Polizei auch unter ihren Fittichen. Sehr lustig gespielt vom Key, also vom Keegan Michael Key, von dem man vom Key and Peele kennt. Ja. Der ist halt der Polizeichef, nicht Polizeichef, das ist ein Lieutenant, glaube ich. Und der auf jeden Fall lässt sich schmieren mit Schokolade und wird über den Film auch immer fetter. Das ist ganz lustig. Und somit wird der Willy Wonka gehindert, seine Schokolade da illegal zu verkaufen. Ja, das Ziel ist es, da rauszukommen aus dieser Versklavung, weil er ist dann da mit so ein paar Leuten in der Wäscherei des Hotels angestellt und die alle ihre Schulden abarbeiten und er kommt da irgendwie nicht hinter. Und also ja, das Ziel ist, da rauszukommen, keine Ahnung, und endlich seine wundersame Schokolade da an den Mann zu bringen. Ey, ganz ehrlich, netter, kleiner Film für, glaube ich, eher eine jüngere Zielgruppe.
Okay.
Also wenn man Neffe noch ich waren jetzt so wirklich begeistert. Wie gesagt, ich fand es ganz süß und auch irgendwie gemütlich. So für Weihnachten mit der Familie ist das bestimmt ganz cool. Haben auch hier ein paar nette Nebenrollen. Also Sally Hawkins spielt Willy Wonkas Mutter. Rowan Atkinson spielt einen Priester.
Cool.
Auch nicht zum ersten Mal in seiner Karriere. Matt Lucas, den wir hier aus Little Britain kennen, ne, spielt einen dieser Chocolatiers. Keegan-Michael Key habe ich schon genannt. Hugh Grant spielt den Oompa Loompa oder die Oompa Loompas.
Der spielt ja jetzt überall mit.
Hugh Grant, ja. Der war schon vor 20 Jahren in Everything. In jeder romantischen Komödie. Und hat immer die gleiche Rolle gespielt. Okay, ich glaube mit der Familie, ne, ist das so ein netter kleiner Film. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Timothée Chalamet heißt der Mensch. Ja, macht halt den Willy Wonka. Also ich glaube, das, was ihm da so gegeben wurde, dann ganz in Ordnung. Mich hat es irritiert, dass es irgendwie eine andere Geschichte ist und dass sein Charakter anders ist. Also Willy Wonkas Charakter da irgendwie komplett anders ist, weil er muss uns ja irgendwie so sympathisch gezeigt werden. Ja, als Prequel scheint es irgendwie zu funktionieren, aber bin ich vielleicht auch nicht die primäre Zielgruppe zumindest dafür.
Okay. Ja, ich habe den Vorteil, ich habe noch keinen Neffen in einem Alter, in dem ich in solche Filme mit ihm gehen könnte.
Das ist ein Vorteil.
Das ist ein Vorteil, weil ich den Film dadurch nicht gucken muss.
Ja. Man kann ja auch andere Filme gucken. Ne?
Das ist richtig.
Ich hätte auch Aquaman 2 mit ihm gucken können, aber den wollte ja meine Schwester mit ihm gucken.
Okay.
Und das hatte einen triftigen Grund.
Weil sie darüber aufklären wollte.
Über Aquaman, dass es den nicht wirklich gibt, oder was?
Nee, die komplexe Geschichte zwischen Johnny Depp und Amber Heard und warum sie jetzt aus dem Film quasi gestrichen wurde.
Nein. Die wollte Jason Momoa sehen.
Ach so, weil der so heiß ist?
Ja, natürlich.
Ach so. Ja, das finden tatsächlich sehr viele Frauen.
Ja, kann ich auch verstehen. Das ist auch eine coole Socke.
Der, ja, cool ist er, aber heiß weiß ich nicht.
Auch sehr hassenswert. Ja gut, er wird trainiert, hat einen Bart, ist breit. Finde ich schon mal sympathisch. Langes Haar.
Ja, aber der ist nicht cooler blond Dude. Und nicht hellhäutig. Das ist schon mal ein Negativpunkt.
Ah, der Arier hier.
Genau, ich vor allem, ne? Ich habe ja noch nicht mal Haare. Aber blaue Augen zumindest.
Weißes Haar. Also.
Ja, auf dem Rücken.
und im Gesicht.
Auf den Zähnen, Junge.
Im Gesicht. Ja, hast du denn noch was geschaut? So? Wir machen ja jetzt sowieso hier eine XXL-Folge, weil Bitte? Wir eine Woche Pause hatten. Mhm. Ne? Eine Woche gab es keinen Podcast, das ist für uns ja schon ziemlich besonders, aber dafür gab es ja ein ausführliches Video zum Jahresrückblick. Ja, erzähl doch mal, Peter, wie geht's sonst so? Ja, was hast du noch für Filme gesehen?
Ja, also im Jahreswechsel gucken wir hier im Haushalt in der Regel schon eher so düstere Sachen. Also es gibt tatsächlich einen Film, der hat sich so in das Weihnachtsprogramm geschmuggelt, aber auch erfreulicherweise, denn es ist
Salo, die 120 Tage von Sodom.
Was hat der mit Weihnachten zu tun?
Also ich geht's da nicht auch um Liebe oder so.
Okay, und das heißt, jeder Liebesfilm ist dann direkt ein Christmas-Movie.
Hast du den schon mal gesehen?
Ja.
Dann weißt du, dass es da nicht wirklich um Liebe geht.
Ja, natürlich, nein. Aber ich wollte trotzdem diesen Gedanken auch aufbringen, um das Argument direkt zu widerlegen. Ja, egal.
Ich bin gespannt.
Auf den Film?
Ja, das, was du jetzt erzählst. Ja.
Ach so, ja, werde ich nicht viel zu erzählen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich meine, haben wir sogar ein Video-Review auch schon mal zu gemacht.
Zu welchem Film denn?
Ja, Black Christmas, Jesse die Treppe in den Tod, den ersten, ja, schon Slasher-Film, also zumindest ist das ja der Film, den man vorwirft, sozusagen den Slasher begründet zu haben, ohne selbst einer zu sein, wobei ich den auf jeden Fall definitiv als so den ersten Slasher bezeichnen würde, auf jeden Fall so, was den klassischen Slasher angeht, der dann mit Halloween, sag ich mal, wie Argento mit Deep Red, sag ich mal, den Giallo dann krass etabliert hat, hat ja dann Carpenter mit Halloween das getan oder zumindest in Zement gegossen.
Ja, ich habe vor kurzem erst gelesen, dass Halloween eigentlich ein Sequel werden sollte zu Black Christmas.
Ah, ernsthaft?
Ursprünglich wohl. Habe ich mal gelesen. Falls ich mich vertue, schreib's in die Kommentare.
Okay, aber man ist halt immer wieder erstaunt, wie krass Ähnlichkeiten beispielsweise auch schon im Intro sind. Diese Point-of-View-Geschichte mit, wie er das Haus, also wie der Killer quasi das Haus observiert, da hat man auf jeden Fall krasse Halloween-Vibes. Von daher ist es auch auf jeden Fall auch nicht weit hergeholt. Auch wenn jetzt natürlich, hier geht es ja nicht um Babysitter, sondern um ja so ein Mädchen, so eine Studenten, ja so ein Studentinnen-Wohnheim und dann halt um Mädchen, die verschwinden. Aber es ist halt ein super ernster, sehr atmosphärischer, ganz starker Horrorfilm in dem Sinne. Und der wird ja jedes Jahr einmal eingelegt, weil ich den tatsächlich neben Silent Night, Deadly Night schon so als den ultimativen Weihnachtsfilm tatsächlich sehe. Zumindest was die Horrorebene angeht. Ne? Also was den Horrorfilm angeht. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so wie der Daniel großer Saisongucker. Das heißt, hier landen dann halt auch Filme in der Regel im Player, die dann halt im Dezember gekauft wurden. Oder auch beispielsweise einen Film, den ich im Adventskalender hatte. Blumen der Nacht. 8 von 1987, den ich auch nicht kannte, den ich auch überhaupt nicht einschätzen konnte, von dem ich null bis dato gehört habe. Das ist ein Psychothriller, der dann auch passend zur Weihnachtszeit familiär daherkommt, weil es um das Thema Inzest geht.
Oh, schöner Familienfilm.
Und Sadomasochismus.
Also doch, Salo. Die 120 Tage.
Schon in gewisser Form. Ist eine Romanverfilmung, Psychothriller, Ende 80er. Ganz interessanter Film. Ist tatsächlich auch ein Film, der komplett bei Tag spielt. Auch wenn der Film Blumen der Nacht heißt. Okay, ich glaube, es ist übertrieben mit komplett am Tag, aber es ist sehr viel am Tag. Und hier geht tatsächlich die Gefahr hauptsächlich von einer gewissen Louise Fletcher aus. Also der Schauspielerin, die wir ja alle hauptsächlich natürlich aus One Flew Over the Cuckoo's Nest kennen.
Also Fletchers Visionen, dachte ich.
Nee, das war Mel Gibson und
Louise Fletcher.
Nee, die spielt ja nicht mit. Nee, aber Gina Davis? Ich weiß gar nicht. Nee, Julia Roberts war es mal nicht. Ist doch egal. Ganz anderer Film. Nee, aber Louise Fletcher, ne, als diese irre Krankenschwester aus einer Flug übers Kuckucksnest. Hier ist sie eine Mutter, beziehungsweise Großmutter, die Fisa nicht hätte gespielt werden können und von ihr geht halt auch so unfassbar diabolische Gefahr aus. Die wertet diesen Film halt auch enorm auf. Letztlich ist halt, wie gesagt, ein Film, der dann auch sehr zu überraschen weiß. Der konzentriert sich dann irgendwann auf die Kinder. Es geht um eine Familie, 4 Kinder, 2 etwas ältere, 2 etwas jüngere, jeweils ein Junge und Mädchen. Und der Vater stirbt. Ich glaube, es war ein Unfall. Auf jeden Fall ist die Mutter dann Witwe und hat kein Geld. Das Haus muss verkauft werden und sie sitzen, oder es waren Schulden da und sie sitzen letztlich auf der Straße und ihr bleibt nur eins, zu den Eltern zu fliehen und dort um Vergebung zu bitten, weil sie bei ihrem Vater in Ungnade gefallen ist. Das Interessante ist dann auch, wir erfahren später, warum sie in Ungnade gefallen ist. Und da kommt halt das Thema Inzest dann auch so ein bisschen mit ins Spiel. Aber was die Zeit angeht, auch schon, ja, nicht progressiv, aber es war schon sehr interessant, was hier so alles unter der Oberfläche nicht nur angedeutet wurde, sondern auch wirklich irgendwie dazu beigetragen hat, dass man sich hier etwas unwohl fühlt. Und das halt auf vielen verschiedenen Seiten, weil sich jetzt die Großeltern, beziehungsweise halt Mutter und Vater von ihr halt auch, ihr gegenüber dann auch sehr mies verhalten. Ne? Die sind halt auch sehr, sehr christlich. Ne? Das heißt, es gibt dann Regeln, wie die Kids zu schlafen haben. Ne? Also die Jungs schlafen in einem Bett zusammen und nicht Jungen und Mädchen. Es gibt dann natürlich auch so Geschichten wie, ne, dass man bestraft wird, ne? Die Geißelung ist tatsächlich auch am Anfang ganz wichtig. Aber das Entscheidende ist halt, sie versucht halt ans Erbe, sag ich mal, ranzukommen. Das formuliert sie halt auch mindestens dreimal im Film und das sorgt halt so ein bisschen dafür, dass sie sich den Eltern so wieder anbiedert und das hat halt einen Nachteil für die Kinder. Die werden dann so ein bisschen vernachlässigt, die werden letztlich auch eingesperrt in ein Riesenanwesen, in so ein Zimmer, während die Mutter halt versucht, an das Geld der Eltern zu kommen. Und das ist dann schon ein interessantes Psychospiel mit Fokus auf den Kids, weil die Mutter dann halt tatsächlich auch so ein bisschen abwesend ist. Ne? Die kümmert sich halt darum, das Geld ranzubringen. Und so wechselt man dann vielleicht auch mal so die Seite, wenn es um Sympathien geht. Ein sehr interessanter Psychothriller mit ein paar Wendungen am Schluss, die ich so nicht habe kommen sehen. Eine interessante Auflösung und letztlich doch ein ziemlich starker Film. Hat übrigens Christopher Young hier den Soundtrack zugeliefert. Den kennen wir von
Hellraiser.
Richtig.
Unter anderem. Mir ist jetzt leider nichts Lustiges anderes eingefallen. Ich hätte Salo, die 120 Tage von Salo.
Ja, aber es wäre ja falsch.
Ja, aber wäre lustig. Ich versuche das mit diesem Saisongucken jedes Jahr aufs Neue. Es gelingt mir immer nur so ein bisschen. Dieses Jahr hat es ein bisschen besser funktioniert als für gewöhnlich. In der Halloween-Zeit im Oktober, weil wir auch da viel vorproduziert haben, kam ich wirklich mal dazu, ein paar Horrorfilme zu gucken. Und an Weihnachten habe ich endlich auch mal wieder Silent Night, Deadly Night geguckt und habe mich daran wieder erfreut. Das ist wirklich ein cooler Film. Und Violent Night nochmal, da hatte ich auch wieder richtig Bock. Da mal auf eine zweite Sichtung und ich mag den wirklich, finde den super. Also ich finde Tommy Wirkula einfach einen geilen Regisseur. Ich finde, der macht so coole Filme mit so einem geilen Humor. Ja, und das ist ein cooler Weihnachtsmann-Film auch einfach.
Ja.
Natürlich zusammengeklaut, ne? Also es ist halt natürlich Die Hard, es ist Home Alone, es ist noch ganz viel anderes Zeug. Aber so in der Kombination ist das wirklich erfrischend und ja, ist jetzt mein neuer Go-To-Weihnachtsfilm seit einem Jahr. Aber wir versuchen es auch mal wieder ein bisschen, also wir beide, du nicht, mit dem Saison gucken und jetzt starten wir endlich ins neue Jahr mit einem Film, der das neue Jahr oder die Silvesternacht zum Thema hat.
New Year's Evil oder im Deutschen?
Rocknacht des Grauens.
Was für ein Titel, ey.
Natürlich der viel schönere Titel.
Ich weiß nicht, wer auf solche Ideen kommt.
Der Verleiher, der damals, keine Ahnung, weiß nicht, der Film ist aus der Canon-Schmiede. Mhm. Das sagt vielen Menschen natürlich was, ne? Also mit so Filmen wie Missing in Action, diese ganzen Chuck Norris-Geschichten. Aber auch der Masters of the Universe-Film kam ja dann später von Canon und die haben halt viele Sachen fürs Nerd- und Filmherz produziert, also so ein bisschen wie Troma, aber mit mehr Geld und ein bisschen mehr Engagement, also alles ein bisschen professioneller.
Ja, auf jeden Fall.
Mit dem Fokus auf Action, Blut, Exploitation, so diese ganze Geschichte.
Genau.
Ja, und das ist ein Regiedebüt von Emmett Alston. Mhm. Der hat sonst so Ninja-Filme gemacht.
Ninja!
Ninja! Also egal, was geschieht, nicht in Panik ausbrechen, fahren Sie weiter. Falls irgendwann der Dings da...
Ninja!
Können Sie mal aufhören, mit dem Auto zu spielen, während ich mit Ihnen spreche?
Aber ich mach nichts. Sie sagen immer wieder Dings da. Ninja! Zufrieden?
Ja, gar nicht übel.
Neun Leben der Ninja, Force of the Ninja, Three Little Ninjas und so weiter. Habe ich natürlich alle nicht geguckt. Und hier, ich habe immer gedacht, das wäre ein Slasher, ein reiner Slasher.
Ja, es ist auch fast.
Nachdem ich den gesehen habe, ich würde ihn noch eher in die Kategorie Thriller einordnen.
Ja, ja. Ein Slasher-Thriller.
Ja, wir haben ja hier auch das Mediabook geschickt bekommen von Wicked Vision Media. Also danke an den Daniel dafür. Und ich habe dieses Mediabook, Cover C, haben wir hier vorliegen. Inklusive eines Booklet-Textes von Christoph N. Kellerbach. Schöne Grüße, Christoph.
Oh mein Gott, das kann ja nichts sein.
Nee. Da hat er wieder aus Wikipedia zusammengeklaut.
Ja, echt? Schon wieder? Auch die Sau. Der soll mal vernünftig arbeiten.
Bevor das jetzt einer hier ernst nimmt. Das ist ein anderer Kollege.
Ach so, okay.
Der gerne Booklets schreibt für Mediabooks, die ihr bei Müller kaufen könnt, zum Beispiel.
Der ist was jünger als der Christoph, ne?
Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bin ich mir gar nicht so sicher.
Er ist jung, sagen wir es so.
Habe ich mal durchgeblättert. Also, es geht ein bisschen um die Entstehung, die Produktionsgeschichte, wie immer. Aber auch so die Anfänge von Canon hat er hier auch unter die Lupe genommen. Und generell die Ära der Slasher. Du hast ja vorhin schon auch angedeutet mit Halloween und dann Freitag der 13. und so weiter. Da wirft er auch nochmal einen Blick zurück. Ja, ausführliches Booklet, wie immer, Top-Qualität von Christoph N. Kellerbach. Ansonsten, ich habe mir die Blu-ray angeguckt. Bild ist wie immer gut, also qualitativ kann man da bei Wicked wirklich nichts sagen. Mhm. Also nichts Negatives zumindest. Und das Artwork ist übrigens von Vince Evans, könnte man noch dazu sagen. Audiokommentar vom Regisseur, das habe ich mir nicht angehört. Es gibt ein Making-of, da habe ich mal reingeguckt. Das ist, soweit ich das gesehen habe, von Shout Factory. Also von der Shout Factory Disc. Ist ganz interessant. Da kommen so ein paar Leute zu Wort, die da mitgemacht haben. So der Grant Kramer zum Beispiel, der hier den Antagonisten, der auch irgendwie der Hauptdarsteller ist, kommt da zu Wort und so weiter. Und noch so ein paar andere. Kip Niven zum Beispiel, der auch inzwischen verstorben ist. Der auch in einem anderen Film mitspielt, über den ich nachher spreche.
Aha.
Achso, worum geht's überhaupt, ne, Peter? Was passiert denn da?
Es geht um Diane und ihren Sohn Derek. Die Diane ist so eine krasse Braut. Die hostet so eine Late-Night-Show und es geht letztlich um die Silvester-Show und dort wird halt Live-Musik gespielt. Die haben so eine Hollywood-Hotline, nennen die das, Live-Musik, und sie feiern halt quasi in jeder Zeitzone, es sind ja ein paar in den USA, quasi durchweg immer wieder New Year.
Mhm.
Und einer dieser Anrufer bei dieser Hollywood-Hotline, der droht halt an, immer zur vollen Stunde für jede Zeitzone quasi eine Person zu töten.
Das reist immer in der Zeit quasi zurück.
Genau.
Das ist ja dieser Trick. Eigentlich könnte man ja von Zeitzone zu Zeitzone immer weiter zurückreisen und man bleibt immer, also immer wird
man, das ist die man Zeit wird nicht älter, nicht. Ne?
Ja. Genau, ja, die Zeit vergeht nicht. Ja. Das ist so ein Trick. Das checken halt viele nicht.
Und die checken das halt auch zuerst nicht, dass das ernst gemeint ist, ne? Also, aber, ne, tut man in der Regel ja erstmal nicht. Aber sobald der erste Mord an einer Krankenschwester vollzogen wird, kommt dann natürlich auch direkt die Polizei ins Spiel, weil natürlich auch die Diane letztlich um ihr Leben fürchten muss. So, dieser Killer, der trägt eine Maske. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so eine japanische, ich verwechsel das immer mit Bukake, aber wie heißt
das? Was die? Bitte?
Diese Masken, die heißt irgendwie ähnlich.
Kabuki.
Kabuki, genau, richtig.
Ich dachte, das sieht eher aus wie so eine Cartoon-Version von Ronald Reagan. aber.
Ja, ist?
Ja, ich kann mich auch vertun.
Okay, kann man googeln, ne? Ich finde, das ist eine coole Maske. Die gibt auf jeden Fall einiges her, weil sie halt auch so unverschämt grinst irgendwie.
Naja, so ein bisschen Joker-mäßig.
Ja, auch, ja, genau. Ja, und irgendwann relativ früh, ich würde so sagen Ende erstes Drittel, erfahren wir tatsächlich auch, nee, wir erfahren schon früh, wer der Killer ist.
Nee, wir erfahren nicht, wer er ist, wir erfahren, wie er aussieht.
Ja, genau, das meine ich ja.
Und das ist in dem Film tatsächlich ein bedeutender Unterschied.
Ja, weil es am Schluss natürlich eine Pointe gibt, auf die das hinausläuft, die ich ganz gelungen fand, habe ich, muss ich gestehen, nicht mit gerechnet.
Nee, ich auch nicht.
Ist ja jetzt kein Riesenmehrwert, aber es ist eine coole Auflösung.
Ich finde schon, dass es einen Mehrwert hat, weil ich habe mich nämlich gefragt von wegen, ey, was soll denn das, wenn wir jetzt die ganze Zeit den Killer sehen, wo ist denn jetzt das Whodunit?
Ach so, ja gut.
Weil der Film dann eine lange Zeit wirklich kein Whodunit hat, lebt dann aber so ein bisschen von der Suspense, also wir wissen, dass der Killer unterwegs ist, wir wissen, was er vorhat, wir wissen, wie er aussieht und andere wissen das halt eben nicht. Hm. Da kommt dann halt so ein bisschen, ja, Suspense auf, was dann ganz gelungen ist und der Regisseur, das habe ich nämlich auch im Booklet gelesen, hat er ganz bewusst darauf verzichtet, die Morde blutig zu zeigen. Hm. Also es fließt Blut, ne, also er hat auch mal so ein Springmesser, ne? Das ist jetzt keine heftige Mordwaffe. Mhm. So der klassische Penisersatz, ne? So das, also das Motiv aus dem Jolly-Film im Prinzip, ne? Das Phallus-Symbol, die Klinge. Aber so die Mordszenen sind nicht sonderlich gorig oder splattermäßig inszeniert.
Aber sie sind abwechslungsreich.
Das schon. Also vor allem das mit dem Aufzug ist natürlich eine coole Sache. Mhm. So ein bisschen aufwendiger in Szene gesetzt, aufwendiger gefilmt. Und er lebt dann eben hauptsächlich von diesen Spannungsmomenten. Ne? So, wo ist er, wie, ne, so diese Verfolgungsjagden und so. Das finde ich dann auch ist so die Stärke des Films. Deswegen war der für mich auch mehr Thriller als Slasher, obwohl das ja auch Hand in Hand geht natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Elemente von beiden. Ich verstehe, warum du den eher bei Thriller siehst. Aber ich denke mal, wenn man ihn ein bisschen goriger gemacht hätte, hätte man vielleicht ihn auch wieder mehr bei Slasher gesehen.
Ja, das spielt jetzt letztlich auch keine Rolle, genau, für die Qualität des Films. Ja. Mir hat er ganz gut gefallen. Ich fand vor allem die Musik sehr geil.
Auf jeden Fall.
Ja, auch wenn der Song sehr häufig gespielt wird, diese New Year's Evil.
Auf jeden Fall. Aber ist ein cooler Song.
Ja, ist ein Ohrwurm. Ja. Ne? Es ist so Synthwave-Rock. Ja. Und da gibt es noch mehrere Stücke, die da so in die Richtung gehen. Es ist wie gesagt Anfang der 80er. Ja. Es ist alles so extrem 80er. Ne? So das Make-up und so. Diese ganzen Outfits, alles so ein bisschen Punk und Neon.
Ja.
Und ist aber cool. Ist ein cooler Look für einen Film. Ne? Ich meine, so wer Straßen in Flammen kennt und liebt, ne, weiß, wovon man da spricht. Mhm. Natürlich, es ist halt ein Canon-Film. Ne? Der Film hat jetzt kein großes Budget gehabt im Vergleich zu anderen. Die Schauspieler sind auch vielleicht bis auf die Hauptrollen, die sind eigentlich ganz cool besetzt. Aber so die Polizisten spielen schon nicht so gut und stellen sich auch alle ein bisschen blöde an und stehen doof in der Gegend rum. Auch wenn sie halt gerade keine Dialoge sprechen müssen, stehen die halt so ein bisschen ratlos in der Gegend rum. Also das ist, finde ich jetzt Schauspieler nicht so toll, aber das ist nicht der Grund, warum man den Film guckt.
Ja.
Ich fand es dann cool, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, so von wegen, was soll das denn jetzt, dass wir das wissen? So, ne, das Whodunit-Element ist komplett getötet. Aber dann kommt ja die Auflösung, wer er ist und dann ist es, das ist schon,
aha,
das ist schon ein cooler Aha-Moment, ne? Das kann man schon sagen.
Ja, gut, es ist schon in gewisser Form Aha-Moment, aber wichtiger ist ja, was sie damit daraus machen, beziehungsweise worin die Begründung liegt, dass er Menschen tötet. Und vor allem ist es ja auch wichtig, was für Menschen er tötet.
Genau, ja.
Und vor allem ist ja auch das Entscheidende, es gibt ja noch eine Figur, die da in gewisser Form mit involviert ist, die wir die ganze Zeit hier auch nebenbei erzählt gesehen.
Ja, da gibt es auch ein paar ganz unangenehme Momente.
Ja.
Also wenn der sich das da über den Kopf zieht.
Ja,
und so.
Ja.
Und das Ende ist ja dann auch so ein bisschen offen für Sequel. Ich weiß gar nicht, gibt es da eins?
Nee. Gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht, ne?
Finde ich aber auch krass, dass sie dazu kein Sequel gemacht haben.
Irgendwie schade, ne? Ist jetzt kein Meilenstein des Genres, aber fand ich cool. Ich wollte ihn schon lange mal sehen und dann habe ich mich gefreut, dass der Daniel Perret von Wicked Vision uns den geschickt hat. Ja. Das ist ja auch schon ein halbes Jahr her oder so, dass das Paket hier ankam. Ich habe gesagt, komm, wir heben den auf für Neujahr.
Passt ja.
Passend, ne? Und ganz ehrlich, ne? Wer auf Slasher steht, wer auf Thriller steht und mit Canon was anfangen kann und das auch dann so ein bisschen qualitativ und budgetmäßig einordnen kann, der wird da seinen Spaß mit der Rocknacht des Grauens, a.k.a. New Year's Evil, haben. Ist dann eine kleine Genre-Empfehlung meinerseits.
Auf jeden Fall. Nicht nur wegen des Songs bei Shadow. Der heißt auch tatsächlich New Year's Evil.
Mhm.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass der dann halt letztlich nicht ganz so erfolgreich war. Aber vor allem, der ist halt bei der Kritik leider auch nicht so geil angekommen. Was ich nicht verstehen kann, weil besonders so im Slasher-Genre, finde ich, funktioniert der wunderbar. Und der hat sich jetzt bei mir auch, sag ich mal, in diesen Themen-Slashern sehr weit oben angesiedelt.
gibt es ja noch ein paar, die das gleiche Thema dann haben. Gucken wir doch mal die folgenden Jahre gucken. Also müssen wir jetzt das hier mit Filmfressen und Cinephil müssen wir noch ein paar Jahre machen jetzt.
Ja gut, passt.
Ja, ist in Ordnung, ne?
Genau.
Dann geht's weiter.
Mit Tiberius.
Ja, haben wir wieder eine E-Mail bekommen von Tiberius, schon vor ein paar Wochen. Mit ein paar Pressescreenern.
Mhm.
Wie immer in der deutschen Synchro.
Ja.
Ich sag's an der Stelle nochmal. Ich würde es extrem begrüßen, wenn wir auch die Möglichkeit hätten, die Filme im Original zu gucken.
Aber
wir haben uns jetzt zwei Filme rausgesucht. Also ich habe mir einen rausgesucht, den du auch gesehen hast, und du hast auch noch einen anderen geschaut. Wir beginnen mit When the Screaming Starts. Das ist immer so, Tiberius schickt dann so eine E-Mail und da stehen dann immer so ein, zwei Sätze zu den Filmen drin. Da stand halt Serienkiller Mockumentary im Stil von What We Do in the Shadows. Die Horror-Comedy lief bereits auf zahlreichen Genre-Festivals und feierte seine Premiere auf dem britischen Fright Fest. Okay, der zweite Satz, das ist uninteressant.
Ja.
Ist egal, auf wie vielen Festivals der lief und wo der seine Premiere gefeiert hat.
Korrekt.
Ja, also egal, ist übertrieben. Also Fright Fest und so, ne, das zeigt schon, okay, es ist ein Genrefilm, man weiß, ne, so Horror, Komödie und so weiter und so fort.
Sagt nichts über die Qualität aus.
Richtig. Mockumentary im Stile von What We Do in the Shadows.
Who's this?
Victim Be Gone.
Ich hätte einen anderen Film gewählt.
Ja.
Und zwar Mann beißt Hund.
Nee, ich hätte nochmal einen anderen Film genommen. John Vernon, Behind the Mask.
Ja, auch.
Ja.
Eine Mischung aus dem und Mann beißt Hund, würde ich sagen.
Ja.
Er fängt nämlich an wie dieser Behind the Mask,
den
wir auch, ich habe den auch hier, wir könnten den auch endlich mal besprechen. Ich habe den auch schon lange nicht mehr
der
gesehen.
Der ist sehr stark.
Nee, ich mochte den auch immer. Ja. Habe das schon lange nicht mehr geguckt.
Ja.
Es ist hier so, dass unser Protagonist, wenn man so will, also der hat ein Ziel und zwar möchte er Serienkiller werden.
Genau.
Angetrieben durch die ganzen True Crime Sachen, die es halt so gibt. Ne? Mhm. Podcasts und Dokus und so weiter und so fort. Also noch so ein Augenzwinkern in die Richtung von wegen, ja, diese Glorifizierung von Serienkillern und so weiter, die damit natürlich vorangetrieben wird. Und dann, ja, lässt er sich halt filmen dabei, aber er selbst ist jetzt nicht so der Erfolgreichste. Ne? Er schart dann irgendwie Leute um sich, also angefangen mit seiner Freundin oder zumindest ein Mädel, zu dem er eine Beziehung hat, die da schon erfahrener ist in dem Bereich.
Mhm.
Und dann haben die so sich zum Ziel gesetzt, wir machen das hier jetzt wie Charles Manson. Das sagen sie halt auch so. Ne? Es sind sehr viele Anspielungen, auch an andere Filme einfach.
Ja, hat's aber meistens, wenn es um sowas geht.
Ja, und dann scharen sie halt mehrere Leute um sich rum und wollen dann halt das so ein bisschen wie so eine Sekte aufziehen, bilden dann da so eine Gemeinschaft, also eine Wohngemeinschaft der angehenden Serienkiller.
Daher der Vergleich mit What We Do in the Shadows wahrscheinlich, ne?
Ja, der Humor ist ähnlich, nur ist es von einem Level noch ein, zwei Stufen drunter.
Ja, definitiv.
Aber ich sag schon mal, der ist lustig.
Auf jeden Fall, der ist überraschend cool gewesen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
Was mich stört, wie so häufig bei Tiberius, ist die Synchro.
Ja?
Ja.
Also ich muss sagen, ich fand das tatsächlich zur Abwechslung mal recht erträglich.
Okay.
Ja, genau. Verträglich. Ja,
aber mehr als okay ist es eben auch nicht.
Ja, aber es hat den Film jetzt nicht kaputt gemacht. Er hat halt trotzdem mit seinen Qualitäten überzeugen können.
Ich würde ihn trotzdem gerne mal im Original sehen.
Okay.
Und ich kann mir vorstellen, dass er da noch mal ein bisschen gewinnt.
Wahrscheinlich. Vom Humor wahrscheinlich. Ne?
Ja, das Timing ist gut.
Ja.
Es gibt immer so viele Gags in die Richtung unseres Hauptdarstellers, weil der halt so eine
Pussy ist. Darf man das sagen?
Man darf hier nichts sagen. Nichts darf man mehr sagen. Das ist ja alles verboten. Nichts darf man heutzutage mehr sagen. Der ist halt so ein Waschlappen. Also ist jetzt blöd in dem Kontext, das zu sagen. Also er traut sich halt nicht wirklich, Leute umzubringen. Wenn das mal funktioniert, dann
Feich,
ist
er
ja aus Zufall. Ja. Genau, also das, was er sich so groß auf die Fahne geschrieben hat, das setzt er dann selbst nicht um. Und wenn die anderen es dann umsetzen, dann schmückt er sich mit deren Federn.
Genau.
Was natürlich so zu Unstimmigkeiten und zu einer miesen Stimmung in der Gruppe führt.
Ja.
Und da sind ein paar sehr unterschiedliche Charaktere dabei in dieser Gruppe und die sind auch ziemlich lustig. Also da dieser, der sich später Dave nennt, Jack zum Beispiel.
Ist das der die Sprache nicht spricht?
Nee.
Achso,
das ist
okay.
Der Massoud.
Okay.
Oder Mussad.
Ja, ich weiß gar nicht, kam der aus dem Nahen Osten dann oder so?
Das habe ich nicht ganz verstanden, wo der
ist.
Weil es ist jemand, hier noch ein anderer Charakter, der eben die Sprache nicht spricht. Und da haben wir die ganze Zeit Untertitel.
Ja, der wollte ja, glaube ich, in einen Yogakurs oder sowas in der Richtung, ne?
Genau. Ja, und ist dann halt in Serienkiller-Kurs gekommen.
Und der macht aber dann auch wirklich coole Fortschritte. Und dem gefällt das dann komischerweise irgendwie auch ziemlich gut, obwohl er da ja ursprünglich gar nicht rein wollte.
Genau. Und dann gibt es noch so einen Vamp, so eine
die Rothaarige. Genau, die wird der Chefin hier.
Ja, die ist kaum zu stoppen.
Ja, die ist irre.
Ja, die hatte richtig, richtig Spaß an der Sache. Ja. Ist ein ziemlich gelungener Film, der auch weiß, dass sowas nicht länger als 90 Minuten dauern sollte. Der geht ja, glaube ich, 85 inklusive Abspann. Mhm. Und im Abspann sogar noch ein paar Gags reingebaut, ja, oder halt so Szenen, die da noch so ein paar Geschichten weiterführen. Das ist ein echt cooler Film. Möchte ich hier mal empfehlen. Das ist ein kleiner Geheimtipp. Mhm. Und auch einer der vielen Gründe, warum ihr natürlich Filmfressen schaut, abonniert habt und euch den Cinephil-Podcast reinzieht, damit ihr auf solche kleinen Genreperlen gestoßen werdet von uns. Mhm. Das sind nämlich allesamt Menschen, die noch nicht bekannt sind. Also ich kannte davon niemanden.
Die Schauspieler jetzt.
Ja. Mhm. Und das Coole ist nämlich auch, der Film hatte kein großes Budget. Das sieht man auch.
Ja.
Und das ist aber okay, wenn man halt eine Mockumentary macht, dann ist das nicht schlimm, wenn das halt so wie mit der Handkamera gedreht aussieht, weil es das nämlich auch ist.
Richtig.
Und das finde ich halt cool, dass die Leute sich genau das Passende ausgesucht haben. Die wussten, okay, wir haben eine interessante Geschichte, nämlich Leute, die Serienkiller werden wollen. Das ist halt lustig, weil es so überhöht ist, weil man sowas ja normalerweise nicht zeigt. Dann geht da alles schief, dann ist es eine Komödie. Sie wissen, also die Leute, die das Drehbuch verfasst haben, Talent für Witze, für Humor, dann im Schnitt, in der Post-Production, wie man auf Deutsch sagt, vom Schnitt her und so weiter, Timing auch gut hinbekommen. Das Einzige, was ich nicht so wirklich gelungen finde, mal abgesehen von der Synchro, die okay ist, ist das Sounddesign. Das ist sehr schwach.
Okay, das weiß ich gar nicht mehr, exakt.
Ja, also das Mixing auch. Irgendwie die Musik ist teilweise super leise im Hintergrund.
Ja, aber da hast du vielleicht wieder das mit der Synchro, weil das ist ja dann in der Regel ein bisschen anders abgemischt.
Wie gesagt, das ist das Soundmixing. Ich fand aber auch teilweise die Soundeffekte halt nicht gut gewählt. Ja. Da merkt man deutlich, das ja, Budget eigentlich nicht, weil das kostet eigentlich auch nicht viel Geld.
Ja.
Da merkt man vielleicht den Mangel an Erfahrung oder so.
Ja.
Das fand ich jetzt nicht so cool, aber ansonsten ist das wirklich in diesem Bereich Mockumentary, trifft auf, ja, Splatter-Komödie, Fun, Horror, Dings, ist das echt cool.
Auf jeden Fall. Den würde ich tatsächlich auch empfehlen. Ich war sehr überrascht. Ich fand den sehr gelungen. Der erscheint jetzt am 18. Januar digital. Das ist auf jeden Fall eine Sichtung wert und ich denke mal, da wird man den sich dann auch in der englischen Sprache antun können. Der Regisseur namens Connor Boru oder so. Der hat bei Hold the Dark mitgespielt wohl. Das war dieser Trapper-Film von Jeremy Saulnier.
Oh, von Saulnier. Ach krass, okay. Genau. Ja, doch.
Weil der war ja stark.
Also, Film, ja.
Genau, der war sehr cool. Aber ansonsten ist das auch ein eher unbeschriebenes Blatt. Und damit hat er sich auf jeden Fall, wie ich finde, mal für etwas empfohlen. Und so ist es dann halt auch, ne, da muss man halt auch mal ein paar Filme lang oder ein paar Wochen, Monate immer wieder das Tiberius-Programm, sag ich mal, durchforsten, um dann solche Perlen zu finden. Weil es halt sonst häufig eher so mittelmäßige Sachen gibt. Es sind ja meistens dann so Monatsmails mit so 5 Filmen in der Regel. Wir haben dann hier so Sachen gehabt wie Malicious, Macht der Gewalt, No Filter, Sight Extended, dann im Deutschen auch mit Ohne Limit bezeichnet. Und einen, den ich mir dann noch angeschaut habe, Pensive, Ihr werdet leiden. Das ist ein Film, der jetzt auch natürlich im Januar rauskommt.
Hält der Name, was er verspricht? Leidet man, wenn man den Film guckt?
Ein wenig. Also, weil der Film so ein bisschen an unter Action leidet. Also, es fehlt Action. Also, es passiert die Hälfte des Films lang sehr wenig. Also, der erzählt eh schon recht dünne Geschichte, beziehungsweise der hat ein sehr langes Exposé. Wir erfahren, also, wir sind hier quasi dabei, wie ein Abschluss gemacht wird, ne? Ob es jetzt, weiß ich, College oder sonst was ist, der Film ist irgendwo aus Europa. Ich muss gestehen, also so Osteuropa. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Land das war.
Litauen.
Ich. Okay.
Ja. So wie ich das hier gesehen habe. Ja, also der Regisseur kommt aus Litauen.
Ja, okay, ja, gut. Ist auf jeden Fall, wir begleiten hier den Abschlussball und da wird dann halt sich für eine Party verabredet, die in so einer Hütte in Wald halt stattfinden soll.
Das
ne?
ist ja also, krass, das habe ich noch nie gehört, dass ein Film irgendwie in einer Hütte im Wald spielt. Also gerade im Horrorgenre ist das natürlich revolutionär.
Ja, das ist halt die Sache. Das ist halt in vielerlei Hinsicht, ne? Weil der Killer, der irgendwann hier alle nacheinander abmetzeln möchte, der hat eine Maske auf. Das ist auch sehr innovativ.
Also eine Eishockey-Maske?
Nee, es ist so eine Wooden, ja, wie so ein. Wir haben ja Camp Evil geschaut.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Genau, mit dem würde ich den tatsächlich auch am ehesten vergleichen, zumindest was diese Maske angeht. Aus Holz geschnitzte Maske, irgendwie sowas.
Gutmaske.
Ja, doch, ja. Es sieht so ein bisschen aus wie der Schrei von Munk.
Mhm.
Fühlt sich aber eher an wie ein Flüstern in der Intensität, sag ich jetzt mal. Und dann ist sehr innovativ, dass er sehr nervige Musik hat. Nee, das ist nicht innovativ, aber das ist wirklich nervig, weil der auch sehr viel mit Techno-Musik arbeitet. Und wir haben halt die ganze Zeit eigentlich, so 3/4 des Films ist wirklich dieses Ne, wir feiern gerade unseren Abschluss und wir reden so ein bisschen belangloses Zeug.
Oh Mann.
Und vor allem, wir machen halt Party im Wald und hören dazu die ganze Zeit Musik. Und die ist halt echt nervig. Das ist, glaube ich, also so Richtung Techno. Das dröhnt einfach nur und das nervt. Und das Lustige ist dann auch immer, jedes Mal, wenn ein Kill vollzogen wird, ist das ein kompletter Cut. Also eine Zäsur. Da ist dann halt auf einmal der Ton komplett weg.
Ist das ein Stilmittel oder ist das Zensur?
Ich denke, dass es ein Stilmittel ist, aber es ist vor allem auch eine Befreiung letztlich. Nicht nur, dass endlich jemand getötet wird, sondern auch, dass diese nervige Musik endlich endet.
Ja, okay, also bei When the Screaming Starts fand ich die Musik jetzt auch nicht super geil.
Nee?
Es war aber wenigstens ein bisschen Rock- und Metal-lastig.
Okay.
Auf jeden Fall ist das ja wesentlich erträglicher und ja, halt auch ja, eher so mein ja. Gusto als dann irgendwelche Techno-Musik.
Ja, also musikalisch fand ich das hier grausam. Schauspielerisch gut, dadurch, dass die jetzt alle Deutsch sprechen, auch nicht ganz zu beurteilen, aber große Mimik-Akrobatik habe ich hier nicht gesehen. Aber es ist halt auch so, dass die wenige Gefühlsregungen zeigen müssen, dürfen können. Und es hat dann letztlich auch eine Auflösung, bei der ich dachte, okay, daraus hätte man jetzt irgendwie viel mehr machen können. Weil ich schade fand, weil die es gibt dann auch in gewisser Form einen Twist, wenn es darum geht, wer hier der Held ist.
Aber meinst du, die hätten jetzt mehr machen können aus der Hütte im Wald? Vielleicht hätten die ja so Dämonen heraufbeschwören können oder sowas. Aus so
wahrscheinlich.
Einem Buch, aus einem alten.
Ja,
das wäre genau. Doch mal innovativ.
Ja, und vor allem dann coole Kamerafahrten und so. Nee, aber was die Auflösung angeht, finde ich, hatte das Potenzial. Wenn sie das irgendwie dann noch erzählt hätten, ich kann da jetzt nicht zu viel verraten, weil das dann zumindest so ein kleiner Mehrwert am Schluss ist. Ja, aber ansonsten hat er leider nicht viel zu bieten. Aber hat man wieder 50%ige Ausbeute, was aber auch eher positiv tatsächlich ist.
Ja, immerhin. Ich habe mich noch ein bisschen auf Netflix rumgetrieben. Ja,
schon wieder?
Ja, und habe halt den großen Zack-Schneider-Film mir angeguckt, so wie ich gehört habe. Ja, es hieß, Doppelpunkt, dass Zack Snyder vor einiger Zeit ein Drehbuch für einen Star-Wars-Film verfasst hat. Ja, sollte auf jeden Fall ein Star-Wars-Film in Szene setzen, wie viele andere Regisseure auch. Dann ist aus dem Projekt irgendwie nichts geworden. Mhm. Und dann hat er das anscheinend so ein bisschen abgeändert, also wahrscheinlich den Namen geändert. Und dann hat er das Netflix gegeben und gesagt, hier komm, ihr habt da schon den Scheiß von mir Army of the Dead meine ich natürlich. Mhm. Habt ihr doch auch schon ein Go gegeben. Dann lass es mich doch hier mit Rebel Moon, ich mache hier meine epische Raumschiff-Weltraum-Saga im Stile des Comics-Saga. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Und Netflix hat natürlich ja gesagt, die sind ja auch für nichts zu schade. Ein Film, der sehr hart von der Kritik rangenommen wurde. Ne? Also die meisten haben ja der schlechteste Film des Jahres, totale Rotz, alles scheiße, hin und her.
Und jetzt trittst du schön nach.
Jetzt tritt ich ein bisschen nach. Ja, also ganz ehrlich, es ist kein toller Film. Ne? Das ist hier Rebel Moon Part 1, A Child of Fire oder Rebel Moon Teil 1, Kind des Feuers. Mhm. Und es ist halt Star Wars. Es fängt sogar an mit einem Kameraschwenk, also sind im Weltraum und den geht ein Kameraschwenk runter. Das ist der typische Star Wars Kameraschwenk am Anfang. Damit fängt es schon an.
Schön.
Die Handlung ist total Banane, also es geht um so ein kleines Dörfchen auf irgendeinem Planeten, keine Ahnung. Ich frag mich nicht, wie die alle heißen, das ist auch scheißegal, ehrlich gesagt. Das sind Landwirte, die bauen da an.
Was ist denn
Ja, eben, das ist die Frage. Ja, so Getreide und so Zeug halt, ne?
Achso, das ist ja langweilig.
Nur für die, die es nicht checken, das war einfach gerade nur ein Lambok-Zitat.
Hey, Fotzen! Limbo! Scheiße!
Und dann kommen da die Bösen, also das Imperium. Nur ist das hier ja angeführt von Adscreen. Adscreen macht das, was er immer macht und was er auch gut macht, spielt halt den Bösen. Und die Zeit der Bösewichte, die aussehen wie die Nazis, ist jetzt vorbei. Ne? Vollkommen zu Recht darf der Russe auch wieder der Böse sein. Die haben hier, die Uniformen sind halt so dunkelgrün, haben so rote Streifen, haben so die Hüte und so. Das sieht alles schon sehr nach Sowjetuniform aus.
Da freut sich der Nazi.
Genau, haben sich mal optisch mal zumindest ein bisschen dem anderen Feindbild gewidmet. Hm. Ne? Gibt ja, also gut, Nazis, die Sowjets und dann gibt es noch arabische Terroristen. Das sind eigentlich die drei großen Feindbilder, die man so in Actionfilmen und in sonst irgendwelchen Epen darstellen kann. Naja, und die Bösen machen dann so ein ganz bescheuertes, also die kommen dann dahin und sagen, okay, wir nehmen hier eure Ernte, ihr habt so und so lange Zeit, erntet, was ihr könnt. Also wir haben so ein gewisses Ziel, ne? So und so viel. Wir kommen in einem halben Jahr wieder oder wie lange das auch dauert. Und dann holen wir das alles ab und dann machen wir euch alle platt oder so ähnlich. Keine Ahnung. Das ist so der Deal. Und die denken sich so, das ist ja ganz schön gemein. Das ist ja doof. Da können wir ja nicht von leben. Und das ist natürlich auch blöd von den Bösen. Anstatt dass sie einfach sagen, ihr erwirtschaftet das und das und das, den Rest habt ihr zum Leben und dann kommen wir noch. Wir kommen alles halbe Jahr wieder und dann kassieren wir ab.
Das wäre ja nachhaltig.
Ja, aber stattdessen irgendwie ist direkt von wegen, nee, hier, ne, und eigentlich wollen wir euch alle töten. Auf jeden Fall ist es so Besatzungsmacht, ne? Also die lassen auch ein paar Leute da, die dann so als Besatzungsmächte da sind. Was mich wundert ist, es ist ein Riesenplanet, ja? Und dann kommt dieses unfassbar große Raumschiff da angeflogen und die gehen nur an dieses kleine Dorf. Die anderen Städte oder Länder oder was auch immer, die es auf diesem Planeten gibt, kriegen anscheinend gar nichts mit davon.
Okay.
Keine Ahnung, ne? Aber man sollte wirklich nach Sinn und Unsinn bei einem Zack Snyder-Film nicht fragen. Es ist unverkennbar ein Zack Snyder-Film wegen des Stils. Es gibt viele Zeitlupen hier. Es gibt vor allem mehrfach die Einstellung, wie jemand springt auf etwas drauf. In Ultra-Zeitlupe, also es sieht alles aus wie 300. Und die Story, also es ist teilweise so unfassbar, Star Wars. Ja, da gehen die einmal in so eine Art Kantine, ja, in die Kantina. Also du kennst jetzt Star Wars nicht so gut, ne? Aber das ist quasi aus Teil 4, also aus dem ersten Star Wars, Krieg der Sterne. Und dort treffen sie auf einen Piloten, a.k.a. Han Solo, der sie mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegt. Und das ist hier genau das Gleiche.
Oh, schön.
Der hilft denen hier kämpfen. Er ist gespielt von Charlie Hunnam, kennen wir ja aus Sons of Anarchy zum Beispiel. Und er ist halt der Han Solo. Und dann geht's los, dass die einfach, also angeführt von der Sophia Butella, die sucht halt einen Widerstand. Die wollen halt kämpfen, also es ist ein komplett aussichtsloser Kampf gegen diese Sowjetmacht da, ne?
Ja.
Gegen die Space Sowjets. Es ist vollkommen aussichtsloser Kampf und die sucht halt irgendwie eine Handvoll Leute zusammen, unter anderem hier den Jimon Hunsu oder wie der auch heißt. Und noch so ein paar andere, wie gesagt, auch Charlie Hunnam und so weiter. Und so verschiedene Kämpfer. Es ist natürlich auch dann wieder dieses, die sieben Samurai und so. Keine Ahnung, es ist halt alles, was du schon mal gesehen hast. Mhm. Ja. Und so gehst du halt wie in einem Videospiel von Level zu Level. Die gehen dahin, wir müssen die überzeugen, mitzumachen, dann die und dann am Ende sind es irgendwie 8, 9 Leute. Ja, und dann kommt der Bösewicht. Dann gibt es natürlich so ein To Be Continued. Weißt du, Teil 1. Ey, ganz ehrlich, ne, wenn man noch nie sowas gesehen hat, Star Wars nicht kennt und so, ne, ist das bestimmt ganz nett. Also der 12-jährige Manu fände das bestimmt super cool, weil es gibt coole Waffen, sieht cool aus und so. Ne, es ist aber in die innere Logik in sich wirklich nicht stimmig. Viele Sachen einfach offen. Da kann man nur hoffen, dass es in den nächsten 2, 3 Teilen, wie viel es davon geben wird, keine Ahnung, noch irgendwie aufgeklärt wird. Aber klar, es gibt dann Droiden. Der eine wird gesprochen hier von Sir Anthony Hopkins und so. Und was ich einfach unfassbar scheiße finde, und das macht Zack Snyder seit einer Zeit, das geht mir so auf den Sack. In den meisten Einstellungen hat er so einen Fokuspunkt, der ist fokussiert und alles drumherum ist unscharf.
Okay.
Und das ist teilweise extrem unscharf. Und ich finde das, also mich stört das immer, weil mein Auge ist dann irritiert davon. Das sieht, dann habe ich immer das Gefühl, ich hätte irgendwie noch Schlaf im Auge oder so. Ich kann das nicht gut gucken und das nervt mich. Es ist ein unfassbarer Scheißeffekt. Der hat ja auch schon bei Army of the Dead hat er ja auch schon so mit dieser unfassbar krassen Unschärfe gearbeitet. Ne? Dass irgendwie Figur im Vordergrund ist halt scharf, Hintergrund komplett unscharf und dann geht die aus dem Shot raus und dann ist einfach nur noch für alles 2, 3 Sekunden Unschärfe.
Stimmt.
Ich hasse diesen Stil. Ich finde das schrecklich, es sieht scheiße aus, muss ich wirklich sagen. Und wie gesagt, es irritiert mich auch. Ich kann das nicht gut gucken, es stört mich einfach.
Ja.
Weil vor allem nicht auch manchmal halt nicht ganze Figuren dann scharf sind, sondern irgendwie immer nur so Teile des Bildes.
Okay.
Also stilistisch eine ganz beschissene Entscheidung. Und ich bin kein Zack Snyder-Hasser, ne? Also ich finde ja einige Filme cool, die er gemacht hat. Watchmen allen voran natürlich.
Stimmt.
Oh, aber das hier so, ne, ist nichts für mich. Das ist wirklich Star Wars auf Wish bestellt.
Das ist dann so Angriff der Klo-Krieger.
Naja, Anschiss der Klo-Krieger.
Wann kommt dann der zweite Teil?
Ach, hatten sie angekündigt, ich glaube im April.
Ach krass, da musst du jetzt so lange warten?
Ja, sind ein paar Monate.
Ja gut, aber das ist doch trotzdem albern, oder?
Ja, keine Ahnung, es gibt doch bei manchen anderen Filmen wartest du 1, 2 Jahre.
Ja, deshalb finde ich es albern, das nur 3 Monate machen. Entweder du sagst ein Ja oder du sagst, ja komm hier direkt hintereinander.
Ja, also so scharf bin ich jetzt auch nicht auf den zweiten Teil, Peter. Aber für dich würde ich ihn dann auch nochmal besprechen hier im
Podcast.
Gucke ich ihn mir an, die 2 Stunden zusammengeklautes Star Wars Ding. Es gibt eine Figur, das wollte ich noch ganz kurz sagen, das ist so ein Spinnenwesen. Das sieht natürlich super cool aus und ich glaube, dass das auch einige flasht. Ansonsten, wir haben auch Lichtschwerter und sowas, ne?
Ja, klar.
Die sehen aus wie Katana, aber die leuchten. Also natürlich ist es ein Lichtschwert, ne? Kann man erzählen.
Ja, ist halt noch mehr Star Wars dann, ne?
Kann man geile Moves mitmachen? Natürlich alles Star Wars. Und dann kommt ja dieses Spinnenwesen und ich glaube, viele denken sich, boah, geil, das ist mal eine coole Idee und so. Und denke ich, ja, ist auch eine coole Idee, aber das habe ich halt in dem Comic Saga schon vor einigen Jahren gelesen und gesehen. Da gibt es nämlich genau so ein Wesen. Und Saga ist eine sehr coole Comicreihe, die auch endlich weitergeht seit einem Jahr. Die im Prinzip das ist und das verkörpert, was Star Wars halt gerne sein möchte, immer noch seit 20 Jahren. Also es ist halt das bessere Star Wars in Comicform, finde ich. Finde ich ein cooles Comic, empfehle ich an der Stelle. Rebel Moon empfehle ich natürlich nicht.
Das ist schade, aber war Netflix oder Prime? Prime, ne?
Netflix.
Netflix, okay, ja gut. Ja, von da kommt ja jetzt auch gefühlt irgendwie nichts Geiles mehr. Ich mache ein fettes Kreuz im Kalender, wenn dort etwas mal wieder läuft, das ein bisschen Qualität liefert. Aber gut, gibt ja noch Kino.
Ja. Was haben wir Influencer denn jetzt noch so zu empfehlen oder nicht zu empfehlen?
Ein Film aus letztem Jahr, auf den ich gestoßen bin während der Recherchen zu den besten Filmen des Jahres 2023. Weil, ne, Recherchen meine ich jetzt, ne, bisschen Transparenz auch wieder, wie ich dann häufig auch an diese Videos rangehe. Also, Jahresrückblick, weil ich habe letztes Jahr nicht Buch geführt. Die einzige Buchführung, die ich gemacht habe, war die Buchführung bei uns auf der Seite. Ne? Das heißt, was haben wir geguckt? Podcast, welche Videoreviews und so ein Scheiß. Ne? Das heißt, da konnte ich ja natürlich schon grob zusammentragen, was da überhaupt reingekonnt hätte. Aber vielleicht war dann auch ein, zwei Sachen, die da nicht besprochen wurden, weil kacke oder uninteressant oder später gesehen oder sonst was. Aber es sind natürlich auch ein paar Filme, die gar nicht erst rein konnten, weil ich sie nicht gesehen habe. Und so gucke ich mir dann Ende des Jahres auch Listen an, um zu gucken, was lohnt sich eventuell noch zu gucken. Was habe ich verpasst? Ne, was kann ich noch schnell für den Jahresrückblick nachholen? Ne, das hatte ich ja bei Passages so gemacht beispielsweise. Der ist ja dann noch mit reingekommen. Und so hatte ich mir das jetzt im Nachhinein mit Influencer gedacht, weil der ist in der besten Liste von 2023 hier und da mal aufgetaucht. Unter anderem.
Da wäre natürlich interessant, mal zu wissen, bei wem das aufgetaucht ist.
Ja, das wollte ich ja gerade sagen.
Also.
Das war, meine ich, aus Erinnerung heraus Rotten Tomatoes.
Also Rotten.com.
Nee, die Zeiten sind, glaube ich, vorbei.
Ja, weiß nicht. Wäre auch cool, wenn die so Jahresrückblicke machen würden.
Nein.
Okay, ja.
Und da war der gar nicht mal, also da war der so im Mittelfeld. Das waren von 50, glaube ich, so die besten 50 des Jahres. Und was schon mal falsch ist, weil der von 22 ist. Aber keine Ahnung, wann der einen richtigen Release hatte. Aber letztlich auch uninteressant, weil es war ja nur das Argument, mir diesen Film anzuschauen. Der lief dann bei Prime. Ich wollte halt mal gucken, weil es halt ein Horrorfilm ist, ein auch Psychothriller ist. Ja, ob der wirklich auch abliefern kann.
Heißt der denn Influencer jetzt wie die Social Media Influencer oder Influencer wie die Krankheit?
Wie die Social Media.
Ah, trau niemandem, dem du folgst.
Genau, das ist der schöne deutsche Zusatztitel. Der deutsche Zusatztitel passt schon, ist aber auch ein kleiner Spoiler.
Na super.
Die Sache ist, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich war von vornherein, war ich sehr uninformiert. Das Einzige, was ich wusste, ist, der ist gut angekommen, zumindest bei der Kritik. Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, war dann die Thematik Influencer, ne, weil ne, da geht es ja dann auch um uns, ne, mehr oder weniger. Das heißt
Meinungsmacher.
Ja, genau. Ne, so die wichtigen was auch immer, Podcaster halt. Hier in dem Fall waren es dann halt Insta-Leute, die hauptsächlich über die Kanäle, das waren halt Frauen nur, die halt Millionen, in der Regel dann wahrscheinlich andere Frauen, sag ich mal, erreichen, inspirieren und dann über Product Placement und Werbeverträge halt damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Unter anderem hier gespielt von Cassandra Nord, die wir in It's a Wonderful Knife gesehen haben.
Das ist aber leider falsch.
Steht hier bei Google zumindest.
Ja, die spielt mit, aber die ist halt genau eben keine Influencerin.
Ah, ach so, ja, klar. Voll asozial eigentlich. Ne?
Ach so, meinst du wegen der Pigmentstörung?
Ja, ja.
Ja.
Sie hat ein paar dunkle Pigmente im Gesicht und deswegen ist sie keine Influencerin oder was?
Das weiß ich nicht. Also im Film wird sie
ja,
nicht als...
Du hast den Film ja gesehen.
Ja, aber nein, tatsächlich, das fand ich sehr interessant. Das ist null Thema.
Also.
Es geht tatsächlich, also wird das einmal angesprochen, wenn es um eine Personenbeschreibung geht. Ansonsten wird das nirgendwo von irgendeiner Figur erwähnt.
Ja, ist jetzt auch nicht wichtig.
Ne? Nö, nein, überhaupt nicht. Aber ich finde es ein bisschen unrealistisch, weil es halt nicht klein ist, sondern schon einen Großteil ihres Gesichtes einnimmt, was ihrer Schönheit null
Abbruch tut.
Genau, weil ich muss sagen, das ist eine sehr hübsche Frau und das macht sie eigentlich ja sogar nur noch interessanter, oder?
Ja.
Wie gesagt, ich habe den Trailer nicht gesehen, ich habe mir keine Inhaltsangaben vorher angelesen, deshalb ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Deshalb weiß ich auch nicht genau, was ich erzählen soll. Ich halte es, glaube ich, ehrlich relativ kurz. Letztlich, Influencer ist dann auch so ein bisschen vielseitig zu verstehen, weil der Film dann auch in so einer Influencer-Optik, sag ich mal, daherkommt. Ne? Mit geilen Filter, alles ist schön, alles ist perfekt, wir sind in Thailand. Ich glaube, der ganze Film spielt in Thailand. Das heißt, alles wirklich hier und da stimmig, teure Hotels, teure Läden, Luxus pur, Ne? Also wir werden hier natürlich mit einer sehr kleinen Gesellschaft, sag ich mal, konfrontiert, die halt über so eine Arbeit in Anführungsstrichen, sag ich mal, ihr Geld macht und das dann halt auch schon zur Schau stellt. Das ist so ein bisschen wie der Anfang von Shallows, ne? Dann halt auch Social Media natürlich integriert, was so die Inszenierung angeht, aber halt vor allem auch in dieser Optik hier alles geschildert. Wir verfolgen dann eine junge Dame, die halt so eine Influencerin ist, die viele Fans hat, die jetzt in Thailand Urlaub macht und darüber dann halt auch Buch führt, sag ich jetzt mal. Aber die wird halt von dieser Dame, die halt von Cassandra Nord gespielt wird, angesprochen. Und daraus entwickelt sich dann anscheinend erstmal eine Freundschaft. Punkt. Mehr will ich jetzt tatsächlich erstmal nicht erzählen.
The End.
Nee, The End gar nicht, weil der Film dann auch mich an ein, zwei Stellen überrascht hat, weil er einen Handlungsstrang verfolgt und den lässt er quasi erstmal enden. Und so hat dieser Handlungsstrang, dieser Begegnung auch ein rapides Ende. Glaubt man zumindest erstmal, ne? Ob das jetzt so ist, das erfahren wir dann vielleicht am Schluss. Aber der Handlungsakt endet dort erstmal. So, und dann gibt es einen weiteren Handlungsstrang. Der fühlt sich dann so ein bisschen an wie der erste, ne? Schreitet dann voran. Interessant, wir fragen uns, okay, beziehungsweise dann haben wir auch schon verstanden, was hier das Prinzip ist, ne? Was hier die Stoßrichtung der Diskussion ist. So, und dann wird das halt, passiert das nochmal. Wir haben dann das Wissen, was die eine Person hier gerade tut. Und dann können wir halt auch damit rechnen, okay, jetzt passiert Folgendes. So. Ist dann auch so ein bisschen in die Richtung, aber wir werden dann überrascht, weil dann noch eine weitere Figur dazukommt und, sag ich mal, die Dynamik dann auch ein bisschen verändert, sodass wir andere Rahmenbedingungen haben und tatsächlich eine weitere Handlungsebene, sag ich mal, aufgemacht wird. Und so geht das dann halt relativ spannend voran, bis zu einer Auflösung, die ich logisch fand und die ich auch überzeugend fand und die mir auch in gewisser Hinsicht gefallen hat. Was mir anfangs nicht so gefallen hat, war das Tempo, weil es wurde tatsächlich nicht wirklich groß spannend erzählt. Die zwei, die sich hier in einem fremden Land, sag ich mal, kennenlernen, wo sich die Freundschaft andeutet, sag ich mal, das wurde irgendwie nicht spannend erzählt. Halt, die Machart auch schon mal gar nicht. Aber das war halt nur ein Drittel des Films. Und danach hat das halt, wie gesagt, eine andere Richtung eingeschlagen und wurde auf einmal sehr interessant, weil wir dann halt durchschaut haben, was hier überhaupt Sache ist. Wie gesagt, dieses Trau niemandem, dem du folgst, das sollte man halt vielleicht nicht dazu sagen, weil das halt, wie gesagt, so ein bisschen Richtung Spoiler gewertet werden könnte. So empfehle ich tatsächlich auch jedem unvorbelastet diesen Film anzuschauen. Ist jetzt kein Film, bei dem ich sagen würde, voll geil, aber es ist so ein Film, bei dem ich sage, hier funktioniert einmal eine relativ moderne Handhabe in einem Horrorfilm. Ne? Also die Thematik ist ja schon mal relativ modern, ne? Social Media, Influencer und diese ganze Kacke. Und dann halt auch noch mit, sag ich mal, modernem Handwerk, letztlich dann aber auch klassischen Thriller. Schaffen die Macher das, über die ich jetzt auch nichts groß weiß, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, hat mich nicht groß interessiert. Schaffen sie es dann tatsächlich und schönes, doppelbödiges Thrillerchen hier auf mich losgelassen zu haben, den ich jetzt tatsächlich letztlich nicht unter die 50 besten Filme des Jahres oder von mir aus auch von 2022 packen würde, aber bei dem ich sagen würde, da hat sich tatsächlich mal ein Blick rentiert und ich würde den tatsächlich sogar empfehlen, vor allem jüngeren Leuten, ne? Also wie gesagt, der ist halt so, das sind halt alles so, keine Ahnung wie die ist, aber ich würde mal, also wie alt die Schauspieler sind, aber ich würde mal sagen so Ende 20 bis Mitte 30, so irgendwas in der Richtung, ne? Also etwas unter uns, würde ich mal sagen, ist auch so die Zielgruppe, aber vielleicht auch ein bisschen weiter drunter. Ich denke mal, der wird eine FSK von 16 haben. Das heißt, jeder zwischen 16 und Mitte 30 ist da quasi, sag ich mal, so die Zielgruppe. Aber auch so Anfang 40er können hier mit was anfangen, was ich eher ungewöhnlich fand.
So. Ja, ich kenne das ja, dass man am Ende des Jahres dann nochmal schaut, welche Filme hat man verpasst, was kann man noch gucken. Habe ich die letzten paar Jahre wirklich immer, bin ich noch in so einen Stress verfallen, habe dann irgendwie in der letzten Woche, bevor wir die Jahresrückblicke aufnehmen, noch so 10 Filme mir reingeschraubt. Es ist, glaube ich, nicht so gesund auf Dauer, weil wir ja noch genug anderes zu tun haben. Deswegen habe ich das dieses Jahr mal gelassen. Aber der Film, der kam mir überhaupt nicht vor die Flinte, hat mir gar nichts gesagt. Ja, klingt interessant.
Ja, und es war letztlich auch einer von zweien, ist bei mir dieses Jahr auch relativ dünn ausgefallen, aber habe mir auf jeden Fall vorgenommen, so Sachen wie zum Beispiel Past Life, den wir ja auch leider verpasst haben.
Ja, ich habe sogar Tickets für den mal gekauft.
Ah, ernsthaft?
Und konnte nicht gucken. Ja, ich konnte dann an dem Tag nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Also, es kann sein, dass ich da Corona hatte. Ich bin mir nicht sicher. Dann sind die Tickets verfallen. gefallen, beziehungsweise ich habe es dann storniert. Mhm. Ich wollte den gucken, weil der lief auch hier im Off-Broadway und ich habe es dann einfach nicht mehr geschafft.
Aber den kann man ja nachholen und dann besprechen wir den mal. Und ne, weil der wurde ja auch hoch gehandelt.
Ja, schon direkt mit Kinostart eigentlich schon.
Genau, genau.
Ich fand den Trailer schon cool. Also da war der Film noch nicht mal draußen und ich gedacht, oh, das sieht immer nach einem coolen Drama aus.
Ja, das ist so wie bei aktuell bei spanischen Filmen eher negativ, bei südkoreanischen eher positiv.
Ja, ach, da habe ich auch schon viel Stunden auf Netflix gesehen, aber ja.
Ja, ich meide tatsächlich Netflix auch immer mehr, weil das Problem ist ja letztlich auch, man vernachlässigt ja dann auch, also ich dann zumindest in dem Fall häufiger, auch mal so die eigenen Sachen, die man sich geholt hat, zu gucken.
Das ist das nämlich, da hatte ich auch mal wieder ein bisschen den Fokus drauf gelenkt.
Ja.
Oder halt auch Sachen, die man sich mal ausgeliehen hat.
Stimmt. Von guten Freunden.
Ja, oder auch von dir. Habe ich mir vor 2 Jahren, es ist etwas länger als 2 Jahre, glaube ich, mindestens, habe ich mir die ersten 3 Teile von dem schmutzigen Harry ausgeliehen.
Ist das Porno oder was?
Ja.
Weißt du, wie Mr. Eastwood im Porno verewigt wurde?
Nee.
Clint Eastwood.
Oh, das ist gut. Das ist nicht schlecht.
Ne? Ja.
Dirty Harry und ja, den ersten kannte ich natürlich. Habe ich auch schon mal auf Leinwand gesehen, du ja auch.
Korrekt.
Und dann habe ich mir endlich habe ich es mal geschafft, den 2. Teil zu gucken. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Ich kannte bisher wirklich immer nur Dirty Harry 1.
Ah, Typ.
I know what you're thinking.
Und jetzt habe ich Magnum Force geguckt aus dem Jahr 1973 von Regisseur Ted Post.
Mhm.
Ja, Clint Eastwood spielt mal wieder Harry Callahan in dem Film, der im Deutschen Callahan heißt.
Richtig.
Aus dem Jahr 1973, sagte ich schon. Und diesmal ist es so, dass einer seiner besten Freunde und Kollegen erschossen wurde.
Mhm.
Und das geht ja nun nicht. Es läuft ein Verkehrspolizist herum, der ja hauptsächlich hochrangige Verbrecher, sag ich mal, anhält und dann erschießt aus kurzer Distanz.
Mhm.
Und Harry Callahan ist natürlich mal wieder die Selbstjustiz in Person, weil sein Chef setzt ihn eigentlich auf andere Fälle an und setzt ihm auch da immer so andere Hauptverdächtige vor, aber da hat er nicht mit dem Callahan gerechnet, der ist nämlich
ziemlich dirty.
Er ist nicht nur so ein schlimmer Finger und betrügt auch seine Frau und ist auch sonst moralisch, sag ich mal, sehr flexibel, sondern ist auch ziemlich clever und schlau und checkt das nämlich genauso wie ich, wer dahinter steckt. Das ist nämlich eigentlich ziemlich offensichtlich von vornherein.
Der betrügt seine Frau.
Wer das denn ist? Hat der nicht eine Frau in dem Film? Oder habe ich das falsch gesehen?
Ah, das
Der hat doch Frau und Kinder und dann trifft er sich aber mit dieser Asiatin.
Weil, ganz ehrlich, es ist auch schon ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe. Ja. Es ist der zweitbeste in der Reihe, schon mal ein kleiner Spoiler. Aber ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass Harry nie eine Familie hatte.
Dann habe ich das vielleicht einfach auch ein bisschen verbaselt. Das kann auch sein.
Es kann auch von mir falsch gerade sein, aber egal.
Auf jeden Fall ist der, wie gesagt, moralisch flexibel. Ne? Weil auf der einen Seite sagt er einen Scheiß auf das System. Also er setzt auf Selbstjustiz, aber wenn andere Selbstjustiz ausüben, dann sagt er, naja, Moment, aber das ist nicht innerhalb des Gesetzes. Da denke ich mir so, ja, aber du ballerst ja die Bösewichte auch über den Haufen. Ne? Also er ist halt, kann man sagen, er hat recht, das ist nur weil recht. Das ist auch schon seit dem ersten Teil so, dass er halt wirklich die Verkörperung des Anti-Helden ist.
Ja, klar.
Ne? Weil er halt auch, wie soll man sagen, er ist auch ein bisschen heuchlerisch unterwegs. Das kann man nicht anders sagen. Und er legt sich da die Regeln selbst ein bisschen so aus, wie er halt Bock hat.
Ja,
aber er hat das große Ganze immer im Blick. Will schon die Gesellschaft beschützen. Also seine Intention ist gut. Er war stets bemüht.
Genau. ja, ich verstehe schon den Punkt. Und das wurde ja auch häufig kritisiert an seiner Figur. Aber letztlich ist
ich beschreibe die nur. Das ist jetzt gar nicht, dass das negativ oder positiv ist. Das ist einfach so. Es ist eine sehr kontroverse Figur.
Ja, das sowieso.
Er ist ein Anti-Held. Er hat wirklich sehr viele schlechte Seiten auch.
Ja, genau. Aber das Anti sagt ja schon, also Anti-Held sagt ja schon, dass er sich in gewisser Form falsch verhält.
Ja, das sage ich doch nur.
Ja, ich sage ja auch nicht, mir geht es ja nicht darum, wie du das bewertest, sondern es geht mir nur darum, nochmal kurz den Unterschied aufzuzeigen zwischen ihm als Anti-Helden und den Antagonisten hier, den Polizisten, die tatsächlich umherfahren und Leute töten. Es ist ja nicht so, dass er Leute explizit tötet, die Verbrechen begehen, sondern er setzt einfach nur, beispielsweise, ne, er hat ja im ersten gefoltert, um an den Ort, an dem ein Kind versteckt ist, zu kommen. Aber der hat den am Schluss ja auch nicht getötet, weil er ihn töten wollte, sondern weil er ihn töten musste. Es ist ja nicht so, dass er rumläuft und wahllos Verbrecher tötet, sondern er versucht ja schon, die im Rahmen des Gesetzes zwar mit harten Methoden
Ich sage, er versucht, er ist bemüht.
Ja,
er ist auf jeden Fall stets bemüht.
Ja, weil ich meine, die Antagonisten, die laufen halt, wirklich fahren rum und erschießen Leute.
Sind eiskalte Killer und natürlich, genau. Es werden ja dann auch eben Polizisten erschossen, die denen dann im Weg stehen. Und da ist natürlich dann auch wirklich eine Grenze überschritten, wo man sagt, ey, pass mal auf, ihr seid ja auf derselben Seite. Das ist ja auch genau dieses Gespräch am Ende. Mhm. Bis dahin ist es auf jeden Fall ein ordentlicher Polizei-Crime-Thriller mit so ein bisschen Whodunit-Elementen, die jetzt nicht sonderlich geheimnisvoll oder clever konzipiert sind, weil weiß man eigentlich ziemlich schnell, also mir war es von Anfang an klar.
Ja.
Es gibt halt so eine Einstellung, da sieht man gewisse Figuren und ich so, ach, er ist es auf jeden Fall.
Mhm.
Und vielleicht auch noch ein paar andere. Und das Verhalten der einen oder anderen Figur ist halt so auffällig, dass man denkt so von wegen, ja gut, also diese eine Figur will ja nicht, dass die andere Figur das und das macht. Also muss da irgendwas sein.
Ja gut, er spielt aber auch nicht damit, ne?
Nee, das ist auch nicht das, was der Film möchte. Hätte man aber vielleicht was machen können draus.
Ja.
Es ist der zweite Dirty Harry Film, den ich kenne. Er ist der zweitbeste.
Ja.
Du sagst mir auch schon, dass die anderen halt alle dann überhaupt nicht mehr drankommen, werde ich mir vielleicht trotzdem irgendwann mal geben. Ich fand ihn aber cool. Also er hat mir gut gefallen. Der Clint Eastwood, der verkörpert diese Figur halt wirklich passend.
Mhm.
Ich finde, er spielt häufig so, wie er hier spielt.
Ja.
Also auch in anderen Filmen. Ich weiß nicht, ob das immer zu den Figuren passt, aber okay. Hier passt es auf jeden Fall großartig. Und ist ein cooler Film. Gerade diese Ambivalenz oder das, was wirklich ein Anti-Held ist. Ne? So zum Beispiel bei Deadpool, der im Comic ein Anti-Held ist, aber in den Filmen oder halt auch wie Suicide Squad in dem ersten Film zumindest, ne, da wird das ja immer so sehr lose benutzt, dieser Begriff.
Mhm.
Also da wird ja immer sehr lose gefasst. Das ist so von wegen, ja, wir sind ja eigentlich die Bösen, aber die behaupten immer die ganze Zeit nur, dass sie die Bösen sind, aber eigentlich kämpfen sie gegen andere Böse.
Ja.
Hier ist das wirklich so und ich verstehe die Kontroversen, die Filme ausgelöst haben. Das finde ich das Interessante, weil so einfach ist es nämlich nicht.
Genau.
Und das ist gerade so für Diskussionen, die wir so in der Gesellschaft führen.
Mhm.
Das ist schon ein cooler Blick darauf oder halt bietet halt nochmal so eine Basis, über solche Sachen zu sprechen. Ne? Also Polizei nicht per se schlecht, aber vor allem auch nicht per se gut. Und dann wirklich gucken, ne, so, ja, Gesetze, die Rahmen des Gesetzes. Also da lässt sich über viele Sachen diskutieren und selbst Leute, die dann zu Selbstjustiz greifen, die überschreiten manchmal Grenzen, aber andere dann auch nochmal. Also wie gesagt, das ist alles nicht eins nur oder Nullen. Es ist nicht schwarz und nicht weiß. Es ist Dirty Harry.
Yeah.
Und ja, Megan Force, cooler Film, 70er Jahre Vibe, stehe ich ja eh drauf. Natürlich empfehlen wir den, sehr klar.
Ja, und der Mehrwert ist ja hier auch, dass er quasi in diesem Teil mit sich selbst und seiner Selbstjustiz, sag ich mal, konfrontiert wird.
Genau, ja.
Ja.
Das ist äußerst gelungen.
Ja, und es ist ja auch die Figur nach dem Mann ohne Namen, der wortkarge Antiheld, mit der er groß geworden ist, die er groß gemacht hat, mit der er erfolgreich wurde. Nicht umsonst hat er auch mehrere Teile hier natürlich abgeliefert und wurde dann auch in anderen Iterationen. Da gibt es ein paar eher gelungene, zum Beispiel Tightrope, den ich flächendeckend empfehlen kann. Das ist, glaube ich, auch ein Film, den ich mal von ihm mitbringe, weil der auch so in diese Richtung geht. Sehr ambivalente Figur, die dann sehr noble Motive hat, aber dennoch dann in dieser Gewaltspirale auch selber immer weiter dann verfällt und zu Dingen, sag ich mal, bereit ist, die er eigentlich von seinem moralischen Verständnis aus eigentlich nicht in der Lage sein sollte. Aber er hat es ja tatsächlich auch geschafft, sich dann immer wieder so ein bisschen neu zu definieren.
Zum Beispiel als Regisseur.
Genau. Und so haben wir jetzt hier im Patreon-Pick einen weiteren Film, nicht nur mit ihm, sondern auch von ihm. Und das ist tatsächlich sein Regiedebüt, das sich der gute Till gewünscht hat.
Interessanterweise hat sich das auch heute, und zwar kurz bevor wir den Podcast währenddessen, habe ich gesehen, da kam eine Mail rein. Ich habe kurz reingeguckt, Mr. Pink hat sich den auch gewünscht.
Ach krass.
Ja, kriegt er den jetzt auch als Wunsch. Ich meine, er konnte nicht wissen, dass sich den jemand gewünscht hat und dass der jetzt hier gezogen wurde.
Ja.
Also bedienen wir gleich zwei Patrons, guck mal.
Das ist doch schön. So, Play Misty for Me oder im Deutschen ganz passend mit Sadistico Wunschkonzert für einen Toten übersetzt.
Ja, der wesentlich bessere Titel auch.
Findest
der Deutsche, natürlich, auf jeden Fall.
Nein, findest du nicht.
Sadistico.
Ja, weiß auch nicht, woher das kommt. Wunschkonzert für einen Toten. Ja, ist eigentlich auch unpassend.
Ja, also es klingt immer wie so ein Horrorfilm. Es klingt wie so ein Slasher-Film, was es nicht wirklich ist.
Ist ein Thriller.
Ja, Drama-Thriller kann man sagen, ja.
Aber gut, ich meine, letztlich hat er ja auch schon... Nee, er hat keine Slasher-Anleihen, aber ich verstehe, was man damit eventuell versucht hat. Aber egal.
Natürlich, vollkommen klar. Ja, es geht um Clint Eastwood, der die Hauptrolle bekleidet, die eigentlich gespielt werden sollte von Steve McQueen, glaube ich.
Okay.
Und ihm gefiel aber nicht, dass die Frauenrolle fast so stark ist wie die Männerrolle oder sogar noch stärker.
Ja.
Da kann man mal sehen. Ja, interessanterweise, achso, aus dem Jahr 1971, genau. Zum ersten Mal Clint Eastwood auf dem Regiestuhl und zum ersten Mal sein Regisseur Don Siegel, der Dirty Harry inszeniert hat.
Genau.
Vor der Kamera.
Ja.
Als Barkeeper.
Sehr cool, oder?
Ja, und da habe ich auch eine Anekdote gelesen, die fand ich sehr lustig.
Ich bin gespannt.
Clint Eastwood hat Don Siegel diese Szene 11-mal drehen lassen, 11 Takes, und hat dann dem Kameramann gesagt, so, jetzt kannst du einen Film einlegen.
Okay.
Finde ich nicht ganz cool. Kleine nette Retourkutsche.
Naja, ist auch einer, der ihn groß rausgebracht hat und von dem er eine Menge gelernt hat.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Glaube ich, ein Spaß unter Freunden. Ich habe auch gelesen, dass Clint Eastwood hier extrem wirtschaftlich gearbeitet hat. Lag unter dem Budget.
Musste er halt auch, ne? Weil es ja auch seine eigene Produktionsfirma quasi war.
Ja, und hat halt, glaube ich, noch ein paar Tage vor Zeitplan sogar fertig gedreht.
Ja, aber das hat er in der Regel immer, ne? Der war immer sehr ökonomisch, wenn es um Zeit und Geld geht. Also in der Regel war er immer vor dem Zeitplan und immer unter Budget.
Ja, das ist natürlich vorbildlich, ne? Gerade also in so einem Land des Kapitalismus natürlich sehr gern gesehener Mann.
Ja.
Dann auch noch als Fan von Waffen, also das ist der perfekte Amerikaner, da kann man nichts sagen, ne?
Man muss das jetzt hier nicht gegeneinander aufwiegen, ne?
Der perfekte Republikaner auf jeden Fall.
Nein, der hat auf jeden Fall natürlich seine Macken, aber wenn es geht ja hier ums Filme machen, es geht ja nicht um ihn als Persona.
Ja, das ist so geil, nur weil ich solche Sachen sage, die ich auch nicht so das ist so ein bisschen, das ist so ein kleines bisschen Wahrheit drin und du verteidigst den direkt. Das ist so geil.
Nein, ich verteidige nicht ihn, sondern ich verteidige gerade das, worum es geht. Es geht ja um den Film und was er hier filmerisch geliefert hat. Ne? Das ist auch seine politische Agenda oder ja, zumindest politische Einstellung. Die finde ich ja auch alles andere als geil. Aber das hast du halt bei super vielen älteren amerikanischen Filmschaffenden.
Ja, der Punkt war ja nur, das ist natürlich, wird natürlich gern gesehen in den USA. Ne? So von wegen, das ist wirtschaftlich, steht auf Waffen. Das ist halt das, was die Amis halt geil finden. Alle Amis übrigens. Wenn ich das sage, das muss allen klar sein, wenn ich das sage, meine ich das 100%ig natürlich so. Ja, und ich meine auch jeden einzelnen US-Amerikaner. Das natürlich. Ist ja klar, ne? Das ist jetzt nicht ironisch gemeint oder so. Ja? Nee, habe ich ja vergessen. Wollte ich ja den Disclaimer vergessen. Also, Leute, es kann sein, dass manche Sachen nicht ganz so ernst gemeint sind hier. Vielleicht kommt Ironie durch, vielleicht auch mal ein bisschen Sarkasmus. Und wenn euch das zu krass ist, dann
verpisst euch!
Tut's mir nicht leid, ehrlich gesagt. Dann lernt damit umzugehen. Okay, auf jeden Fall. Hat er hier in seinem Heimatort gedreht, habe ich gelesen.
Carmel. Genau. Ja. Da war er auch Bürgermeister, mein Freund.
Ach krass, guck mal.
Da habe ich ihn sogar besucht.
Ihn?
Ja, ich habe ihn nur leider nicht gefunden.
Ah.
Mir konnte auch keine Auskunft geben. Ich wollte sein Geburtshaus finden.
Ja.
Und alles, was ich noch hätte finden können, aber da hat mir keiner helfen können. Das war echt ein bisschen traurig.
Eieiei. Ja, auf jeden Fall zum Thema Ökonomie hat dann auch viel mit bei Freunden und so gedreht und halt da, wo er Leute kannte, ne? Also alles da so vor Ort in der Gegend, die er halt gut kennt, in der er gut vernetzt ist. Und jetzt können wir ja mal kurz sagen, worum es überhaupt geht. Er spielt hier einen Radiomoderator eines Jazzsenders. Habe ich auch gelesen, den gibt's wirklich oder gab's? Nee, gab's tatsächlich. KRML. Yeah. Spielt da Jazz. Viel Helge Schneider und so. Und dann gibt's da die Evelyn. Die Evelyn ruft regelmäßig an und wünscht sich Misty.
Play Misty for me, daher der Titel.
Ach, guck mal, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt
war crazy,
ich,
ne?
Ja, jetzt verstehe ich auch überhaupt,
worum es geht. Jetzt ergibt alles Sinn.
Ja, wer hätte das gedacht? Und diese Dame, die sich das immer wünscht, das wird immer so intensiver, die Beziehung zwischen denen, sodass sie sich auch irgendwann mal treffen und dann eine Liaison miteinander beginnen. Er ist aber, warte mal, ist er verheiratet oder hat er eine Freundin? Ich weiß nicht. Er ist verheiratet, ne?
Gar nichts von beiden.
Hä? Wer ist denn die Blonde? Das ist doch seine... Das Frau, ist eine Freundin oder nicht?
Nee, das ist eine. Also, die hatte vorher eine Liebesbeziehung mit der, aber die war irgendwie im Ausland und hat auch irgendwie Abstand von ihm gesucht. Aber ja, also der hat da nichts Festes. Ich meine, das zeigt der Film ja auch, dass der die ganze Zeit eigentlich auch von Bett zu Bett hüpft.
Ja, Mr. Eastwood. Also, das ist wirklich. Ich tue ihm heute wirklich Unrecht. Ja, auf jeden Fall.
Ist kein Ehebrecher.
Ja, das. Ich irgendwie weiß auch nicht, warum das. Ich das immer unterstelle.
Im wahren Leben war das nicht ganz so einfach, ne? Weil da war der wirklich nicht so cool drauf. Aber. Egal.
Gut, das ist was anderes, ne? So, dafür sind wir ja nicht hier, über sowas zu sprechen.
Aha, auf einmal.
Ja, klar. Was er mit in seiner Familie macht und so, das ist doch nicht mein Problem.
Go ahead. Machen Sie weiter.
Auf jeden Fall beginnt eine Liaison mit ihr und diese Evelyn verspricht sich aber ein bisschen mehr davon.
Ja.
Und spricht dann von Beziehung und Liebe und so weiter und das ist ihm halt zu viel. Er sagt so, hey, hallo, wir sind ja nicht zusammen und so, ne? Wir haben ja mal ein bisschen hier, hör mal kurz hier. Ah, ich kann nicht mehr pfeifen.
Hier, aber bist du doch eine.
Genau. mal kurz hier ein bisschen gebankt und so, ne? Und dann wird sie zu so einer Stalkerin. Oh. Er lauert ihm auf und wenn er sich dann auch irgendwie mit so einer älteren Dame trifft, um irgendwie Geschäftliches zu besprechen oder so, dann kommt sie und macht eine Riesenszene und macht ihm immer mehr das Leben zur Hölle, indem sie auch dann immer mehr Grenzen überschreitet. Ja, irgendwann lässt sie sich den Schlüssel nachmachen der Wohnung, dringt dann in die Wohnung ein und dann kommt die Haushälterin vorbei und sie attackiert sie dann halt und es wird immer extremer, sodass der Clint Eastwood dann sogar um sein Leben fürchten muss. Das ist ja halt dieses Thriller-Element, ne, was dann so als nette Liebschaft beginnt, ne, könnte man denken, auch ja, so ein romantischer kleiner Film, wird dann ja zum Kampf ums nackte Überleben. Und das wollte sich Steve McQueen nicht antun, weil er gesagt hat, weiß, lass mich von einer Frau nicht hier schikanieren. Aber Mr. Eastwood hat gesagt, naja, mach ich den Scheiß halt selbst. Ne, hat so Thanos-mäßig dann den Handschuh genommen und sagt so, ja, mach ich's halt selbst. Ja, das ist sein Regiedebüt.
Und?
Oder gab es doch ein Remake von, oder?
Nein.
Nee? Hast du nicht mal irgendwie im Podcast schon mal darüber gesprochen? Dieser Titel und diese Story kommt mir total bekannt vor.
Ach so, ja. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich nachgeguckt, ob ich über den gesprochen habe, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Der Film, über den ich gesprochen habe und den du meinst, ist im Deutschen Betrogen, im Englischen The Beguiled.
Ja, genau, stimmt.
Und der wurde mit Nicole Kidman und Colin Farrell geremaked quasi.
Okay, dann habe ich das, da habe ich mich einfach vertan. Heute ist so ein Tag, ja, verzeiht es mir oder nicht, sorry, irgendwie. Aber wir haben auch über viele Filme gesprochen heute.
Das stimmt.
Da war ich dann jetzt nicht ganz on track, wie der Franzose sagt. Okay, also für ein Regiedebüt ist das hier erstaunlich routiniert und erstaunlich professionell in Szene gesetzt.
Ja.
Ich meine, war kein blutiger Anfänger mehr vor der Kamera. Ne? Hat er schon zu dem Zeitpunkt bestimmt 20 Jahre schon Filme gedreht.
Ja.
Gerade so 70er war ja dann so die Hochphase. Ne? Also das würde ich sagen, also ich glaube 80er war Peak, könnte man sagen vielleicht.
Bei ihm?
Ja.
In Bezug auf was?
Bekanntheit, die Rollen, die Größe der Rollen und so. Sagen wir mal 70er, 80er. Ne?
Nee, 80er definitiv. Okay. In den 80ern war er tatsächlich auch weltweit gesehen einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler.
Ja, und da hat auch immer mehr Filme gedreht.
Ja.
Ja, das ist ein wirklich ziemlich gelungenes Regiedebüt. Das hat keine Kinderkrankheiten oder so. Das ist professionell inszeniert.
Auf jeden Fall.
Ja, also Schauspieler sind gut gewählt. Also er selbst, weiß nicht, er ist mir manchmal ein bisschen zu sehr Clint Eastwood. Also auch zu sehr Dirty Harry.
Ja, das Problem ist, er ist halt, wie gesagt, kein großartiger Schauspieler.
Ja, richtig, genau. Kein Charaktermime.
Ja, genau. Der kann halt geil gucken. Genau, ja, das auch. Ich meine, hier zeigt er auch mal eine etwas andere Facette, als er beispielsweise bei Dirty Harry zeigt, ne? Weil er ja dann auch so ein paar romantische Momente hat, ne? So ein bisschen einfühlsam, sag ich jetzt mal.
Nur weil die da in dem Wald ein bisschen rumnudeln, aber ich sag ja mal ganz ehrlich, wenn der da morgens aufsteht, neben der Evelyn,
nee,
da ist er auch grimmig.
Da ist aber kein Dirty Harry, das ist schon eine andere.
Aber da ist er auch grimmig. Und wenn sie dann kommt und die Szene macht, ne, dann sieht man den Dirty Harry in ihm. Das meine ich mit, also er spielt schon häufig ähnliche Figuren, also macht die ähnlichen Grimassen auch. Ich meine, das war auch das gleiche Jahr, in dem er halt Dirty Harry gedreht hat, ne?
Grimassen klingt ja schon sehr negativ.
Immer wenn er so faucht, wenn er so Sachen von so, hier, get out oder so, ne? Und dann schiebt er immer so den Unterkiefer vor und spricht so durch die Zähne. Raunt er so. Und das ist halt ein Move, den bringt er häufig.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja, wenn Sie meinen.
Ja, ist es jetzt schlimm, dass ich den jetzt nicht hochpreise als, du sagst selbst nicht der beste Schauspieler und wenn ich das dann hier kritisiere, da hätte man vielleicht, ne, also weil es nicht die ideale Wahl, aber als Film funktioniert der auf jeden Fall sehr gut.
Ja.
Es ist so ein cooler, ja, so eine, wie heißen die denn? Nicht Erotik-Thriller, sondern Romantik-Thriller? Keine Ahnung, Drama. Ist ein Drama-Thriller, der so schön Genre-Elemente vor allem gegen Ende hat, so die letzten 20, 30 Minuten. Ich finde, der ist auch schön in Szene gesetzt. Also da Kalifornien ist natürlich auch, bietet eine schöne Kulisse, dieses Carmel by the Sea. Dann einige Originalaufnahmen vom Monterey Jazz Festival.
Mhm.
Musik, ne, wenn man auf Jazz steht, natürlich dann auch cool gewählt und so. Und ja, hey, finde ich gut, bin ich dabei.
Das klingt ja erstmal positiv.
Ja.
Weil das Schöne ist ja, dass dieser Film so viel von ihm trägt. Es fängt an bei Heimat. Es geht weiter über seine Musikleidenschaft, ne, der Jazz, weil in seinem ersten Film dann auch das quasi schon so mit zum Hauptthema zu machen, ne, weil es ja auch musikalisch integriert ist. Dann entscheiden natürlich seine Vorbilder. Man sieht viel Siegel, ist Don Siegel drin. Man sieht aber auch tatsächlich so ein bisschen Hitchcock drin, ne, was so den Thrill-Faktor angeht.
Ja.
Besonders in der Inszenierung von ihr, wenn sie dann halt mal so im Halbdunkeln mit dem Messer gezeigt wird oder wenn sie das Gemälde von ihm zerfetzt.
Ja, ja, genau.
Und solche Geschichten.
Er hat da gut aufgepasst bei seinen Vorbildern, das kann man schon sagen.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, er hat es mal von einer bisschen anderen Seite gezeigt. Ich finde, man kann ihm die Figur schon in gewisser Form abnehmen. Hätte man natürlich auch viele besser agierende Schauspieler finden können, aber...
Ja, aber da stimme ich komplett zu. Ne? Das ist, er macht das jetzt nicht schlecht oder so, aber da hätte vielleicht noch jemand anderes besser gepasst. Noch besser.
Ja, natürlich. Aber ich sehe halt diesen Film sehr gerne, weil er halt eigentlich ja immer einen Stereotypen gespielt hat. Und ich finde, hier konnte er sich zumindest mal so ein bisschen davon... Okay, er hat später noch Filme, so Honky Tonk Man und so, wo er dann noch mal deutlich mehr von diesen Filmen weggeht, wo er diese zynischen, wortkargen Antagonisten spielt, Antihelden spielt, wo er dann auch mal lächelt, wo er dann auch mal wirklich Gefühle zeigt. Aber hier hat er zumindest einen wirklich hochqualitativen Film geliefert, was er später nicht immer schafft. Mit später meine ich jetzt so 80er, 90er, was er dann in den 2010ern vor allem dann hier mit Gran Torino und so wiedergefunden hat. Aber ihn dann hier auch mal zu sehen, wenn er mit seiner Stimme Poe-Gedichte zitiert und über die Musik so ein bisschen philosophiert.
Ich glaube, das kommt am Ende auch, ne, wenn er da dieses Buch von Edgar Allan Poe aufschlägt und so.
Genau, das ist ja, wie er sie findet.
Ja, da fällt mir ein, ich habe The Fall of the House of Usher geguckt.
Okay.
Hat mir ziemlich gut gefallen.
Das ist schön. Kannst ja nächste Woche drüber sprechen.
Ja, sprechen wir wieder über Serien. Könnte man machen, ne?
Wenn du das möchtest, klar. Wir haben ja eh noch eine Serie offen, die du gucken wolltest, Monarch.
Ja, ja, ich muss noch das Abo abschließen. Diese Woche habe ich Zeit
dafür. Okay. Ja, aber, wie gesagt, es ist für mich ein ganz bedeutsamer Film, weil er halt der Anfang seines Schaffens auch im Regiestuhl ist. Ich finde es ein sehr gelungener Psychothriller, der sehr cool gecastet ist, der hinten und vorne stimmt und der reifer zu diesem Zeitpunkt nicht hätte sein können.
Und damit sind wir am Ende angelangt. Guck mal, des XXL-Podcasts zum Jahresbeginn, ey, haben wir so viel über so viele Filme gesprochen.
Ja.
Wenn man uns mal eine Woche alleine lässt, ne, was wir da alles konsumieren, in der man mal nicht so ganz viel arbeiten muss, in der man mal ein bisschen Zeit hat, in der man mal nicht Podcast aufnehmen muss oder noch zigtausend andere Filme gucken, nachholen muss oder so. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei dir, lieber Peter.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich natürlich auch bei der Filmfressen-Familie und vor allem bei den Patrons. Vielen Dank für eure Wünsche, vielen Dank vor allem für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ihr vergesst nicht, noch bis in den März oder April, Mai auf jeden Fall jeden Tag alle mit Frohes Neues zu begrüßen. Das liegt mir sehr am Herzen. Und am kommenden Sonntag haben wir wirklich ein grandioses, also das ist schon lange fertig, dieses Review. Also das habe ich schon lange fertig geschnitten. Wir haben es schon vor mehreren Monaten aufgenommen. Man merkt auch noch, dass ich da ein bisschen gezeichnet bin von Covid-19. Ein ganz großartigen Trash-Talk. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktion darauf ist. Ich bin wirklich zufrieden mit diesem Video und lege euch das ans Herz und verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten. Tschüss.
Ja, vielen Dank, lieber Manu. Vor allem dafür, dass du mir jetzt die letzte Möglichkeit genommen hast, unserer Filmfressenfamilie irgendwas zu empfehlen.
Hä? Kannst du sagen, was du möchtest?
Nee, von uns, von unseren Inhalten her zu empfehlen. Weil du jetzt das nächste Video... Das war jetzt auch nicht ganz so ernst gemeint. Hast du schon mal was von Sarkasmus und Ironie gehört?
Nein.
Was du selbst hier die ganze Zeit disclaimst.
Ich brauche eine Triggerwarnung.
Ach so. Das muss ich jetzt auch schon vor jedem Satz machen?
Ja, natürlich.
Ja, scheiße. Okay, gut.
Wir kennen uns noch nicht so gut.
Ja, dann schließt ein Patreon-Abo ab dieses Jahr. Es lohnt sich, egal welche Stufe, spätestens am Jahresende, ne? Aber eigentlich jede Woche. Es gibt jede Woche irgendwas, was wir unseren Patrons geben, sei es eine Filmbesprechung, sei es ein Zusatzpodcast, sei es ein Zusatzvideo, sei es ein Geschenk, sei es eine lobende Erwähnung. Da kann man nicht viel mit falsch machen und vor allem auch nicht, wenn man jeden Freitag oder auch Donnerstag unseren Podcast hört, jeden Sonntag unser Sonntagsreview und da folgen im Januar auch schon ein paar. Auch nach dem Trash Talk haben wir wieder ein paar sehr schöne Sachen dabei. Auf eine Besprechung dürft ihr euch besonders freuen, weil das auch schon wieder ein Foreshadowing für einen sehr starken Horrorfilm, der bald bei uns anlaufen wird, sein wird. Von daher bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als herzlich willkommen to the new year. Wir freuen uns auch wieder 54 Wochen mit euch hier an der Seite unserer lieben Filmfressenfamilie begleitend erleben zu dürfen und über etliche Filme sprechen zu können. Und in diesem Sinne hoffe ich auch in diesem Jahr einen schönen Podcast gehört zu haben, einen ersten schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.